Da bist. Ich freue mich für jeden, der gekommen ist. Gott ist gut. Amen. Ich freue mich über den Herrn. Heute geht es über die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Die ständige, die permanente Gegenwart Gottes. Wie erreicht man das? Wie kriege ich hin, dass Gott immer bei mir ist? Manche Leute tragen so ein Amulett und denken, wenn ich so ein Amulett trage, dann bin ich mit Gott verbunden. Das sind nur äußere Zeichen, aber wir sollen eigentlich in unserem Herzen ein Amulett tragen, Gott mit uns. Oder wie auch immer ist, so eine innere Gewissheit, innere Freude oder was auch immer ist. Auf jeden Fall, ich komme nachher zu sprechen. Wie habe ich ständig Frieden mit Gott, ständig Gemeinschaft mit Gott? So immer online sein bei Gott, immer so auf Abruf, immer also, ja, mein Telefon ist eingeschaltet, mein Handy ist eingeschaltet. Weißt du, manchmal ruft man an und das ist zwar da, aber niemand hebt ab. Da hört niemand. Gott ist gegenwärtig, Gott hört unsere Gebete, Gott hört unsere Sprache, unsere Anliegen, unsere Bedürfnisse. Um das will ich heute sprechen. Aber zuerst einmal ganz herzlich eingeladen zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, Jesus ist zum Dienen gekommen. Nicht zum Verdienen, zum Dienen. Er kam, um zu geben. Er kam, hat sich beschenkt, uns zu beschenken. Er hat sich erniedrigt. Er hat Knechtsgestalt angenommen oder gedient, hat unter uns gewohnt, ist einer von uns geworden. Also Jesus kam, um zu dienen. Und was das alles bedeutet, manche Leute denken, ja, Jesus errettet uns so von Sünden. Nein, er hat uns gedient. Nicht nur erlöst, das ist nur ein Akt, aber er hat uns gedient, Gutes getan, Gaben gebracht und etc. Herzlich eingeladen. Am Samstag wird das Thema sein, Gott will dich berühren. Und ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass man von Gott berührt wird. Man kann über den Strom viel erzählen und viel sagen, aber steck mal deine Finger in eine Steckdose. Und dann wirst du sehen, wie du vom Strom berührt wirst. Da zuckt alles zusammen, da zieht alles zusammen. Und dann, vielleicht bist du dann irgendwo in der Ecke, da liegst du am Boden. Und wir haben Menschen in der Bibel, die Gott berührt haben, die lagen wie tot. Und ich denke nur Daniel oder der Johannes auf der Insel Patmos. Und der Herr hat ihn aufgerichtet, Gott will dich berühren. Aber du sollst nicht tot umfallen, sondern du sollst aufstehen und dann gewisse Tritte tun in deinem Leben. Und leider auf dem Zettel ist nicht mehr der Sonntag drauf, vermerkt, ich habe mich irgendwo vertan. Aber die Gottesdienste gehen weiter. Gottesdienst am Sonntag wird auch da sein. Und zwar, ich werde über den kleinen Bruder Jesu sprechen, was der uns zu sagen hat, der kleine Bruder Jesu. Was der predigt und wie der predigt. Manchmal sind die Jüngeren besser wie die Älteren. Und der hat ziemlich lang gedient. Also der ältere Bruder hat fast 40 Jahre gepredigt. Also war der Leiter der Gemeinde in Jerusalem, hat Briefe geschrieben, war eigentlich so der Stellvertreter Jesu hier auf Erden, in Jerusalem, in der Gemeinde. Er hat die Arbeit übernommen. Manche sagen, das war Vetteleswirtschaft. Also zuerst war Jesus, hat die Gemeinde gegründet und dann hat sein eigener leiblicher Bruder die Gemeinde übernommen. Hat auch getan. Nicht der Petrus, sondern der Jakobus. Und ich werde über diesen kleinen Bruder Jesu sprechen. Und dann, wie gesagt, die nächsten Veranstaltungen, die hier immer stattfinden, Freitag 19 Uhr, Samstag 19 Uhr, Mittwoch 16 Uhr und Sonntag 10 Uhr. Da sind wir wieder da und freuen uns über die Gegenwart Gottes. Wichtig ist, dass Gott da ist. Und nicht wer da ist, sondern dass Gott da ist. Jesus ist da, wo 2 oder 3 sich in seinem Namen versammeln. Und wir versammeln uns in Jesu Namen. Amen. Und dann ist er gegenwärtig. Wenn du Jesu Namen anrufst, er ist gegenwärtig. Und die ständige, permanente Gegenwart Jesu, wie erreicht man da, wie kommt man dazu? In der ständigen Gegenwart, wie kann ich fortwährend, ja, in der Gegenwart Jesu leben? Nicht nur gelegentlich am Sonntag. Vor allem, wenn du morgens aufstehst, so wie der Tag, so wie die erste Sekunde, wie die erste Stunde des Tages ist, so ist der ganze Tag. Oder wie der erste Tag im Jahr ist, so ist auch das ganze Jahr. Wie du eigentlich dein Leben anfängst. Und ich habe das bei meinen Kindern gemerkt, in den ersten paar Minuten ihres irdischen Daseins, wie sie waren in ihrem Charakter und so weiter, da konnte ich ganz, ganz gut beobachten, weil ich bei der Geburt dabei war. Und da konnte ich sehen, und so sind sie bis heute geblieben. Entweder der schreit nicht, da musst du ein paar Klapse geben und so weiter. Und da gibt es also praktisch, man will nicht leben oder man will, das Leben ist zu kalt oder was weiß ich, also so ungewohnt. Man muss einfach durchbrechen. Und so wie die ersten Stunden sind, manchmal sind manche Spätzünder, so wie man anfängt. Und so wie du den Tag anfängst, so beginnt die Anwesenheit Gottes in deinem Leben. Verstehst, Gott ist da und dann kann alles andere kommen, was da will. der Johannes auf der Insel Patmos, in der Offenbarung Kapitel 1, Vers 17, da heißt es, und ich sah den Herrn, den Alten mit den weißen Haaren, langen Bart, mit Augen wie Feuerflammen, wie der unter den sieben Leuchtern wandelt, und er sah Jesus. Und nachdem er Jesus geschaut hat, konnte er alles andere angucken. Konnte allem anderen begegnen. Und das ist diese permanente Gegenwart Gottes. Wenn du Jesus angeschaut hast, morgens, beim Aufstehen, beim Frühstück, beim Waschen, wenn du Jesus begegnet bist, dann kann kommen, was da will. Du hast den Tag im Griff. Du hast den Tag im Griff. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ständige Gegenwart Jesu. Eigentlich muss ich den Christen etwas ganz Gutes sagen. Christen müssen nicht verzweifeln, denn sie gehören ja Jesus von Anfang an. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus übergeben hast, ist er bei dir. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Es geht nicht um Gefühl, es geht nicht um Verstand. Er ist bei uns, weil wir einen Vertrag mit ihm gemacht haben. Wir sind übereingekommen, Herr, ich will dir nachfolgen, und er nimmt jetzt dich beim Wort. Er ist treu, er steht zu seinem Wort. So. Dann kann dich Krebs und Tod und was weiß ich alles nicht anhaben, denn er hat das letzte Wort in deinem Leben. Krankheit, also für uns Christen hat Krankheit überhaupt keine Bedeutung. Krankheit ist da, das macht uns zu schaffen, wenn wir krank sind oder wenn wir Krebs haben, wenn wir sterben. Das macht uns zu schaffen, dieser Abschied, aber das ist nicht das Letzte. Gott ist der Letzte in unserem Leben. Wir haben mit Gott was zu tun. Wir sind Gottes Ebenbild, wir sind Gottes Geschöpfe. Schon allein von daher haben wir die Präsenz Gottes in unserem Leben, dass er einfach für uns da ist. Und deshalb kann uns nicht Armut und Unterdrückung oder was weiß ich als Negatives unterdrücken. Wir wissen, Gott, du bist über allem. Du hast Kontrolle über alles. So, und da kommt niemand bei, wenn Gott mit uns ist. Wer kann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Römer Kapitel 8. Wer kann gegen uns sein? Also die permanente, ständige Gegenwart Gottes, das müssen wir uns immer bewusst machen. Weißt du, nicht nur die Knöpfe abziehen, er ist da, er ist nicht da, er ist da, er wird nicht da sein, er ist da. Es hat keinen Zweck, nur einfach so rätseln. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und egal, was der Hiob alles durchgemacht hat, diese Probleme, die er hatte, das war nur Durchgang. Das war nicht, sondern die Gegenwart Gottes. Und Gott sagt, taste seine Seele nicht an. Gott wacht über uns. So, Leben in der ständigen Gegenwart Gottes heißt es, Gott nie aus den Augen verlieren. Immer Gott vor Augen haben. Er ist bei mir, er sieht mich, er beobachtet mich, er überwacht mich. Und das ist nicht gefährlich, wenn er mich überwacht, das ist sogar sehr gut. Mit meinen Augen will ich dich leiten, was heute die Kameras machen. Verstehst du, bist sicher auf der U-Bahn-Haltestelle, verstehst du, da kannst du stehen und du wirst beobachtet. Dich darf niemand antasten und weh, wenn dich jemand antastet, ist, da ist gleich die Polizei da. Da sind gleich die Engel Gottes da. Und da ist gleich der Heilige Geist da. Weißt du, die Gegenwart Gottes, plötzlich hast du Impulse, plötzlich entweder du schreist oder du betest in Sprachen oder du rufst den Namen Jesu an. Du weißt gleich sofort, was zu tun. Deshalb, die permanente Gegenwart Gottes ist so, egal wo du hingehst, du wirst von Gott bewacht und beeinflusst. Wenn ihr zum Gericht geht, sagt uns die Bibel, dann müsst ihr nicht sorgen, was ihr sagen sollt. Und beim Gericht ist eine schwierige Sache. Da musst du dich verteidigen. Da musst du das richtige Wort im richtigen Augenblick sagen. Da musst du Argumente haben. Und dann sagt Jesus in seinem Wort in der Bergpredigt, es wird euch alles gegeben im richtigen Augenblick. Da bist du so schlagfertig. Vielleicht bist du in deinem ganzen Leben nicht schlagfertig, aber in kritischen Momenten, weil Gott mit dir ist, bist du schlagfertig. Sonst stehst du immer auf der Leitung. Und da kommt nichts und fällt dir nichts ein. Erst hinterher oft fällt dir ein, was, das hätte ich auch so sagen können oder gewusst. Aber wenn du in kritischen Situationen bist, da ist die Salbung ganz anders da. Da ist die Gegenwart Gottes auch ganz anders da. Denn Gott sagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Und ich will immer bei dir und alle Zeit bei dir sein. Also ständig in der Gegenwart Gottes leben, das heißt immer in Übereinstimmung mit Gott leben und Gott nie aus den Augen verlieren. Einfach ich mit Gott eins sein, Gott nicht beleidigen, nicht verletzen. Du willst auch nicht, dass Gott dich verletzt. So, deshalb, was du nicht willst, dass man dir tut, tu es auch dem Herrgott nicht an. Also das ist diese ständige Gegenwart Gottes, dass ich immer im Einklang mit Gott bin, in Gemeinschaft mit Gott bin, ständig ihn überall mit einbeziehe in der Rechnung und dann geht die Rechnung auch auf. Ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir, wenn wir planen, immer Gott mit einbeziehen. Deshalb sagt der jüngere Bruder Jesu, dieser Jakobus, wenn ihr sagt, wir wollen das und das tun, dann müssen wir immer sagen, so Gott will und wir leben. so Gott will und wir leben. Wenn Gott nicht will und du nicht lebst, kannst nichts tun. Also so Gott will und wir leben. Deshalb diese permanente Gegenwart Gottes ist, dass wir immer einbeziehen. Ich bin irgendwo in einem Kibbutz in Israel und da haben wir eine ganz komische Frau gehabt. Eine Jüdin, Deutsch hat sie gesprochen und könnten Sie mir Taxi bestellen, habe ich gesagt. Ja, so Gott will und wir leben. Gut, habe ich gedacht, vielleicht hat sie verbabbelt. Dann haben wir das gefragt, können Sie uns was liefern, was wir jetzt brauchen für unsere Gäste hier. So Gott will und wir leben. Der hat für jedes Wort, für jeden Akt, für jede Handlung immer so Gott will und wir leben. Das ist übertrieben. Aber wahrscheinlich hat sie sich angewohnt, irgendwo in der Gegenwart Gottes zu leben, so Gott will und wir leben. Eigentlich sollte jeder Gedanke, jeder Schritt, jede Entscheidung damit geprägt werden, so Gott will und wir leben. Lebe in der ständigen, permanenten Gegenwart Gottes. Das heißt auch, unter dem Segen Gottes zu leben. Ist Gott einverstanden? Ist Gott eins mit mir? Dann bin ich auch gesegnet. Da muss ich nicht mehr fragen oder bitten, Herr, segne mich. Herr, steh mir bei. Nein, ich weiß, Gott trägt mich, Gott sorgt mich, versorgt mich und Gott ist mit mir, wenn ich mit ihm in Übereinstimmung bin. So in Einheit mit Gott, da bin ich gesegnet, wo ich auch hingehe. Ich denke, und wir kommen nachher an den Jakob, nicht Jakobus, sondern den Jakob zu sprechen, den Schlitzohr, den Gauner und so weiter, der seinen eigenen Bruder ausgetrickst hat. Und der Herr sagt zu ihm, wo du auch hingehst, ich werde mit dir sein. Stell mal vor, mit einem Gauner ist der liebe Gott. Und er hat Böses getan, aber Gott hat in all diesen Jahren, 20 Jahre oder länger, solange wir beim Onkel Laban waren, hat er den Segen Gottes gehabt in seinem Leben. Gott hat ihn gesegnet, auch wenn er betrogen wurde und immer wieder reingelegt wurde. Aber selbst in dem Betrug, was die Leute ihm zugefügt haben und zufügten, hat Gott immer daraus das Beste gemacht. Gottes Gegenwart, Gottes Segen, das ist sehr arg wichtig. Egal, wo man mit Gott ist, wenn man mit ihm einverstanden ist, eins mit Gott ist, da ist man mit der unsichtbaren Welt eins, mit den himmlischen Heerscharen, mit den Engeln. In der Bibel heißt es, die Gott fürchten, um die lagen sich die Engel Gottes. Kannst du dir vorstellen, du stehst da, bist allein, Mutterseele allein, hast niemand, aber um dir lagern sich die himmlischen Heerscharen. Da liegen die Engel, was heißt das lagern? Die liegen nur so und pennen und schlafen, ruhen sich aus. Und da traut sich niemand durch. Kein Löwe, kein Bär, kein Elefant. Du musst dich nicht fürchten. Denn der Herr sagt, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Dann macht das Leben auch einen Sinn. Dann gibt es auch Resultate im Leben. Solange man mit ihm übereinstimmt, solange man mit ihm auch zusammen ist, eins ist und Hand in Hand mit ihm geht, kommt man überall durch. Also die ständige Gegenwart Gottes. Kennzeichen der Gegenwart Gottes ist, dass ich überall durchkomme. Auch wenn ich unten durch muss. Durch einen Tunnel, durch einen Schacht oder wie ein Maulwurf mich durchbuddeln muss. Ich komme mit meinem Gott überall durch. Und ich komme mit Gott überall an. Kennzeichen also der Gegenwart Gottes ist, ich schaffe es mit Gottes Hilfe. Je mehr ich mit ihm übereinstimme, umso ausgeglichener bin ich. Und ich möchte, weißt du, Gott ist mit mir. Siehst du Gott, dass er bei mir ist? Ich habe keinen Heiligenschein, strahle auch nicht, habe keine Flügel, leuchte nicht hell. Verstehst? Das sieht man nicht. Aber an den Früchten sieht man. An den Resultaten des Lebens. Wie lebt man? Wie kommt man durch? Zum Beispiel meine Frau hat diese Woche Schlaganfall bekommen. Zuerst wusste ich gar nicht, was ich machen soll. Dann alles hin und her angerufen und dann Notarzt und dann gleich untersucht und so weiter. Und heute ist er aus der Klinik entlassen, nicht entlassen, ist versetzt in eine andere Station von der Intensivstation. Aber zuerst habe ich gedacht, die Welt geht unter. Verstehst du, jetzt kann sich auch das Schlimmste gefasst machen. Aber man kommt wieder hoch. Kinder Gottes kommen runter. Die kommen ganz tief unten und die fallen und die verzweifeln manchmal und verzagen. Aber dann kriegen Sie eine Nummer, rufen Sie die Nummer an und in ein paar Minuten ist es dann alles fast wie vorbei. Aber dann ja, muss man sich wieder hocharbeiten. Aber die Gegenwart Gottes ist, dass man nicht verzweifelt. Man ist traurig, man ist entmutigt, man ist niedergeschlagen. All das gehört zum christlichen Leben dazu. Aber wir als Kinder Gottes, wir kommen immer wieder durch. Und nicht das ist das Letzte, sondern Gott ist der Letzte. Und Gott prüft uns, was machst du? Drehst jetzt durch, schmeißt alles hin, sagst Schluss, aus, vorbei oder machst weiter. So, was ich euch predige, das mache ich selber durch. Und ich weiß, wovon ich spreche. Es ist nicht leicht, mit Gott zu gehen, aber diese Resultate. Und als ich mich so vorbereitete für diese Predigt, wurde mir ganz klar, ich habe ganz was anderes sagen wollen und erzählen wollen. Für mich war es ganz klar, du, nicht das ist das Letzte, sondern Gott ist der Letzte. Nicht der Tod ist das Letzte, sondern Gott ist das Letzte. Nicht die Schwierigkeit ist das Letzte, Gott ist das Letzte in unserem Leben. So, wenn ich mit Gott übereinstimme und so weiter, dann kann ich auftreten, fällt mir was ein, dann finde ich schnell eine Lösung, dann reagiere ich auch schnell unter Umständen, manchmal in der letzten Minute. Man hat eine eigene Meinung, also diese Resultate. Wenn Gott in dir ist, plötzlich hörst du die innere Stimme, mach das, geh dorthin, sag das, reagiere so. So, man ist mit Gott in Eintracht, man bleibt ruhig, man regt sich nicht auf, man verzweifelt nicht. Also das sind die Resultate der Gegenwart Gottes. Gott ist mit mir. Was können wir Menschen tun? Und was kann mir durch Menschen passieren als Endergebnis? Also in der ständigen Gegenwart Gottes zu leben, heißt es, in der Verbundenheit mit Gott zu sein, dass man Gott alles abgeben kann. Weißt du, du kannst deine Probleme nicht lösen, ich kann meine Probleme auch nicht lösen, aber ich kann Gott meine Probleme abgeben. Und das ist ein Geheimnis. Das ist was, diese Gegenwart Gottes, wo die gut tut einem. Ich kann Gott abgeben. Und dann bin ich beruhigt und kann ich sagen, nein, nicht nur nach mir die Sinnflut, sondern ich kann ruhig sein, kann gelassen sein. Es wird gut werden. Und denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge, auch so etwas, zum Besten. Warum? Wieso? Weshalb? Frag mich nicht. Frag den lieben Gott. Und der wird es dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Denn ich denke nur, die Freunde von Hiob, die haben gerätselt und die haben geraten. Warum ist das alles passiert? Gott war mit Hiob. Denn Gott war mit Hiob sehr gut. Verstehst du, er wusste, das ist mein Diener, der dient mir. Er ist gottesfürchtig, weit und breit gibt es keinen so in diesem Land, dort im Osten, der so ist wie der Hiob. Und man lässt Dinge zu passieren. Und weißt du, da siehst du, der Teufel greift auf der einen Seite einen an, aber dann auf der anderen Seite, Gott steht auch zu einem. Und Hiob hat es überlebt. Und wir werden auch mit Gottes Hilfe überleben. So, mit Gott verbunden sein. Jesus lebte so ein Leben, also der Verbundenheit mit Gott. Er tat nichts von sich aus. Er hat immer gefragt, Vater, ist es jetzt Zeit? Soll ich jetzt hingehen? Ist es dein Wille? Und dann tat er, auf das erfüllt würde, was die Schrift sagt. Er hat so die Bibel ausgelebt. Das ist dieses permanente Leben der Gegenwart Gottes. Er hat die Schrift erfüllt, die Gebote Gottes erfüllt. Und dann sagt er, einmal, ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Also ein Zeichen, ein Kennzeichen der Gegenwart Gottes ist, dass ich dort bin, wo Gott ist. Ob das jetzt das Haus ist oder der Keller oder der Dachboden, spielt keine Rolle. Ich muss in das sein, in dem Umstand, in der Situation, in dem, was Gottes ist, was Gott geplant hat, was Gott macht, was Gottes Eigentum ist. So, ich muss sein in das, was meines Vaters ist. Das Haus Gottes war für Jesus sehr wichtig. Also er hat das Haus geliebt. Er sagte, ich möchte nirgends woanders sein. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und das war der Tempel damals. Das Haus Gottes. Seine Heimat. Da war er in seinem Element. Und wenn du im Haus Gottes bist, bist du in deinem Element. So wie Fisch im Wasser. Der Fisch aus dem Wasser, der vertrocknet. Es gibt Aale, können ein bisschen eine Weile aushalten außerhalb vom Wasser. Aber ein richtiger Fisch, der braucht Wasser, der muss schwimmen können. Und der Vater und Jesus, sie waren immer eins. Alles, was sie taten, sie waren immer in Übereinstimmung, im Einklang, in der ständigen Verbindung. Sie haben miteinander gesprochen. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und auch jetzt, wo dieser Lazarus so stinkt, ich muss vorstellen, Lazarus stinkt. Komm heraus aus dem Grab. Dann spricht er an Autorität, aber er weiß, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Ein Kennzeichen der ständigen Gegenwart ist, Gottes Gegenwart ist, dass Gott uns immer hört. Ob er uns immer richtig erhört, so wie wir es denken. In der Bibel heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird machen, wie es in deinem Herzen steht und wie du in deinem Herzen fühlst. Die ständige Gegenwart Gottes. Im Psalm 91, wenn du das zu Hause mal durchlesen willst, am besten, du lernst Psalm 91 auswendig und betest immer wieder, wenn du in Gefahr bist, wenn du nicht weiter weißt. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schirm des Höchsten wohnt, oder heißt es richtig, oder wer unter dem Schirm des Allmächtigen verweilt. Also verweilen, das hängt ja von uns. Der Schirm ist aufgespannt, aber du musst dich drunter stellen. Das Haus ist da, du musst da drin wohnen. Oder die Hütte Gottes, du musst nur dort verweilen oder zu den Füßen Jesu sitzen. Oder wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Das ist also unsere Wille. Unser Wille ist es. Wir bleiben, wir stehen dazu und wir sind unter dem Höchsten. Oder da heißt es, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf dich will ich vertrauen. Das liegt ja von mir, ob ich ihm jetzt vertraue oder nicht. Diese ständige Gegenwart Gottes, Gott ist da, so wie die Schwerkraft hier ist. Also du kannst der Schwerkraft nicht entrinnen, da musst du schon auf den Mond fliegen. Aber dann hast du die Schwerkraft vom Mond, die zieht dich wieder an, aber das ist nicht so stark. Aber diese irdische Schwerkraft, die hält dich, diese Gravitationskräfte halten dich so fest. Und wie es diese Gravitationskräfte gibt, so gibt es Gott und der ist überall. Wir haben in der Bibel einen Psalm, da heißt es, wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Gehe ich zum Sonnenaufgang, da bist du da, gehe zum Sonnenuntergang, da bist du auch da, bin ich in der Hölle, bist du auch da. Gott ist auch in der Hölle, Leute. Auch wenn wir die Hölle durchmachen, hier auf Erden, Gott ist überall. Gott, sogar der Teufel steht unter der Kontrolle Gottes. Der kann auch nichts machen, was er will. Der Teufel ist auch gebunden, tastet seine Seele nicht an. Also wir hören das. Und der wird überall errettet. Gott ist meine Zuflucht, meine Burg und so weiter. Ich will ihm vertrauen. Der wird errettet. Da heißt es im Psalm 91 weiter, aus der Schlinge des Vogelstellers, aus der verderblichen Pest. Der wird errettet. Deshalb sage ich, wir Christen müssen uns nicht fürchten vor irgendwas, was es auch sei. Wir werden das alles überleben. Christen werden das alles überleben. Die werden die Pest überleben, die werden die Schlinge des Vogelstellers überleben, die werden alles Mögliche überleben. Und aus seinen Flügeln ist Zuflucht. Wir sind unter der Gegenwart Gottes. Gott breitet seine Flügel wie eine Henne über ihre Küchlein. Er breitet seine Flügel und sagt, ich bin für euch da. Bleibt nur hier, geht nicht raus. Raus ist der Habicht. Der wird euch fressen. Solange wir bei Gott bleiben, wird nichts Übles uns zustoßen. Wir werden irgendwie gerettet. Und da wird die Glucke, was glaubst du nur, wie die Glucke dann kämpfen wird, wenn der Habicht kommt? Die kämpft für ihr Leben. Die lässt sich lieber selbst verbrennen, bevor sie die Küken aufgibt. Das ist die Treue Gottes. So, und der wird nicht fürchten vor Schrecken der Nacht, vor Pfeilen, die am Tage fliegen. Schrecken der Nacht. Verstehst du? Albträume, Horrorvisionen und all das, der wird sich nicht fürchten. Und das ist die permanente Kennzeichen der permanenten Gegenwart Gottes, der ständigen Gegenwart Gottes, der fürchtet sich nicht. Du hast Albträume, kannst dagegen nichts machen, dass plötzlich deine Fantasie da Hormone speichert oder irgendwas aufnimmt oder auf etwas reagiert, was du verarbeitest in der Nacht. Du kannst nichts dagegen tun, aber du musst dich nicht fürchten. Er fürchtet nicht der Pest. Den Schrecken oder der Pest, die in der Finsternis wandelt, noch vor der Seuche, die am Mittag wütet, das siehst du in den Tagesthemen. Oh, guck mal, jetzt ist wieder eine Seuche ausgebrochen. Wieder eine Katastrophe. Wieder eine Krise. Der fürchtet nicht. Der weiß, das alles ist vorübergehend. Mein Gott ist auf dem Thron. Er sitzt im Regiment. Er hat das letzte Wort. Und er wird auf mich aufpassen. Natürlich, ich werde vielleicht mit hineingezogen, aber ich werde von Gott Kraft bekommen, um wieder rausgezogen zu werden. Gottes Kraft zieht mich wieder raus. So wie du ja nicht wegfliegen kannst und die Kraft dich runterzieht, die Gravitationskraft so zieht, die gleiche Kraft dich wieder raus aus der Grube. Du hast da unten nichts zu suchen. Du kommst wieder hoch. Wenn du im Wasser unten bist, weißt du kommst hoch, bevor du ertrinkst. Da gehst ein paar Mal hoch. Bevor du dich volltrinkst. Also, die Kraft zieht dich nach oben. Gottes Kraft zieht dich immer nach oben. Und da heißt es weiter, 1000 mögen fallen oder werden fallen auf der einen Seite und 10.000 auf der anderen Seite. Und dich soll es nicht erreichen. Kannst du dir vorstellen? Das ist die beste Lebensversicherung, die es gibt. Und dich wird es nicht erreichen. Du wirst es nicht miterleben. Das Letzte, dass du runtergehst, dass du ertrinkst, dass du zugrunde gerichtet wirst, du wirst es nicht miterleben. Du wirst merken, wie im letzten Moment der Herr dich am Schopf packt und dich wieder rauszieht. Das wirst du erleben. Kein Übel wird dich erreichen. Und deine Zuflucht ist die Wohnung Gottes, die ständige Gegenwart Gottes. Denn du bist dazu geboren, dazu bestimmt, dazu wiedergeboren, dass du einfach bei Gott bleibst. David sagt, ich möchte lieber in Torhüter sein im Hause Gottes, als in den Palästen der Gottlosen wohnen. Lieber im Haus Gottes, in der Gemeinschaft mit dem Heiligen, mit Gott und mit dem Heiligen Geist. Vers 10. so wird kein Unglück widerfahren und keine Plage wird sich deinem Zelte nahen. Und was ist, wenn doch? Wenn ein Schlaganfall kommt, Krebs kommt, Sterbefall kommt, Vergiftung kommt oder Infektion kommt, die Flu kommt, die Grippe, was dann? Aber hier sagt Gott, es wird sich nicht nahen, es wird dir nicht schaden können. Du wirst krank, aber vielleicht dient die Krankheit dir sogar zum Segen. Vielleicht zum Segen. Ja, da ruhst dich ein paar Minuten, musst nicht arbeiten, kannst dich entspannen. Natürlich verlierst du ein bisschen vielleicht Geld oder sonst was, aber wir sind ja nicht materialistisch, sondern Gott arbeitet auch durch Krankheiten an uns und korrigiert uns und bringt uns auf die Bahn. Und dann heißt es weiter, wenn das alles passiert, dass sich diese Dinge sich versuchen, an dein Zelt sich zu nahen, er wird seinen Engeln befehlen, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Hör zu, auf allen deinen Wegen. Und ich behaupte jetzt etwas, was dich vielleicht umhaut, auch auf den krummen Wegen. Gott sagt, auf allen deinen Wegen. Wir gehen nicht immer alle heilige Wege. Guck mal, Abraham ging nach Ägypten, hat gelogen. Jakob musste fliehen. Andere haben andere Dinge getan. Jonah ist vor Gott geflohen. Auf allen deinen Wegen. Gott bringt uns zurecht, auch auf diesen krummen Wegen. Er wird dich bewahren auf allen deinen Wegen. Und er wird dich auf Händen, oder sie werden dich auf Händen tragen, die Engel, damit du dir nicht einmal an einem Stein stoßest, kommst nach Hause unbeschädigt. Bisschen vielleicht ramponiert, paar blaue Flecken, aber die gehen vorbei. Das ist die permanente Gegenwart Gottes, die Kennzeichen der permanenten Gegenwart Gottes. Du kommst immer wieder hoch. Vorausgesetzt, man ist dort, wo Gott einen haben will. Und man ist bereit, sich von Gott korrigieren zu lassen oder Korrekturen anzunehmen. Oder vorausgesetzt, Gott ist bei mir in Untermiete oder ich bin bei Gott in Untermiete. Vorausgesetzt, ich lebe mit Gott. Wenn man sich an gesegneten Orten aufhält und wo Gott anwesend ist, wo Gott segnet, wo Gott spricht und einfach Gottes Wege geht, auf allen deinen Wegen. Denn deine Wege, die auch vielleicht durchs Tal gehen und unsere Wege sind nicht immer auf der Halleluja-Höhe. Und ob ich wandelte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Wir müssen auch manchmal sehr dunkle Wege durchgehen. Das wird uns nicht erspart, liebe Leute. Wer das dir erzählt, wer sagt, wenn du mit Jesus gehst, wirst du nur noch Herrlichkeiten erleben. Nein, diese Herrlichkeiten sehen zuerst mal wie Katastrophen aus. Aber in den Katastrophen, da mogelst du vorbei und dann kommst du runter. Und plötzlich bist du unten und hast das Ziel erreicht. Die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, die raffen sich auf. Also Gott ist gegenwärtig. Im letzten Moment solltest du immer Gott an deine Gottesbewusstsein haben, dich an Gott erinnern. Wenn man sich an den Herrn hält, keiner wird zu Schanden, der sich an Gott hält und sagt, ich habe nicht mein Amulett, sondern ich habe meinen Gott in meinem Herzen. Jesus im Herzen, den Heiligen Geist im Herzen. Nicht, wo ist mein Amulett? Mein Herrgott. Weißt du, wir brauchen keine äußeren Zeichen, wir brauchen die inneren Zeichen, die innere Gewissheit. Wenn Friede mit Gott meine Seele erfüllt. Wenn du dich zu Gott hältst, hält sich Gott zu dir. Ob du schwach bist oder stark bist, spielt jetzt keine Rolle. Gott sieht das Herz an. Gott sieht, dass du willst und vielleicht nicht kannst. Du bist Gottes Eigentum und Gott wacht über dich. Und was Gott gehört, darauf passt er schon auf. Und das, was Gott segnet und was Gott bestätigt, das ist seins. Deshalb, die Gegenwart Gottes ist, wenn du einmal von Gott bestätigt bist, der Stempel draufgedruckt ist, die Unterschrift signiert wurde, du gehörst Gott. Gott ist mit dir. Und du darfst jetzt Gott genießen, die Gegenwart Gottes genießen. Und das merkst du ganz schnell. Also, wenn du noch in Sprachen beten kannst, nur als Beispiel. Weißt du, du hast vielleicht irgendwas Schlimmes erlebt, etwas Negatives erfahren, etwas hat dich so runtergehauen oder du hast Dummheiten gemacht in deinem Leben und du kannst immer noch in Sprachen beten. Und zwar von Herzen, vom Heiligen Geist. Das ist ein Zeichen, der Heilige Geist ist immer noch da. Der preist Gott, nicht du, nicht deine Gefühle, nicht deine Worte preisen Gott, sondern der Heilige Geist, dieses Unterbewusstsein Christus in uns. Das ist die ständige Gegenwart, diese permanente Gegenwart Gottes in uns. Wo Gott ist, wo er gegenwärtig ist, da spielt Zeit keine Rolle. Weißt du, ob du heute oder morgen oder übermorgen, er ist nämlich immer bei uns. Bei Gott gibt es keine Zeit, gestern, heute und morgen. Diese Begriffe, die gehören der Ewigkeit. Also Gott ist überall da, alle Zeit da. Und es ist deshalb wichtig, dass du diese persönliche Gegenwart Gottes in dir hast. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Fertig, du gehst weiter. Seine Anwesenheit in dir, egal wie, durch den Heiligen Geist oder durch die Person Jesu. Guck mal, wenn du jetzt sagen kannst, oh Jesus, ich danke dir, du hast mir alle meine Sünden vergeben. Du preist den Herrn und rühmst den Herrn. Der Herr ist gegenwärtig. Wenn du ihn preist, wenn du den Namen Jesus anrufst, meine Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, egal in welcher Situation. Selbst wenn du jetzt fällst von Eiffelturm runter oder hier von unserem Fernsehturm runter, du fällst und sagst, Jesus, hilf mir. Und der greift dich ein. Und gewiss, du wirst vielleicht zerpetschen unten. Und wirst tot sein. Aber deine Seele ist in den Händen Gottes. Ich hab jemand hier aus dem Märkischen Viertel, diese Person ist aus 7. oder 6. Stock rausgesprungen, also wollte sich das Leben nehmen, aus was der Grund auch immer war, und sie hat mir erzählt, und sie kommt auch ab und zu mal hierher, in unseren Gottesdiensten, und sie hat, während sie raus will, Jesus, hilf mir! Also praktisch in Bruchteilen von Sekunden, und sie blieb im Baum hängen. Und wurde gerettet. Natürlich hat sie Knochenbrüche gehabt. Und so kam sie in der Gemeinde. Der Teufel hätte sie versucht und so weiter. Aber Jesus hat dich gerettet. Er hat dich aufgefangen. Und das waren die Bäume, die dich aufgefangen haben. Gewiss, Gott hat Möglichkeiten und Wege, dass du aufgefangen wirst. Du musst dich nicht fürchten. Ich bin bei dir. Und Gott hat ihre Seele gerettet, sie geholfen. Und das sind schon über 10 Jahre, wo sie jetzt dem Herrn Jesus nachfolgt. Ich weiß es noch, wie sie dann über die Wiese kam, dort in der großen Kirche. Und zuerst nicht getraut, ich stehe an der Tür und verabschiede die Leute. Und dann sagt sie, ihre Hände waren verbunden, sagt sie, wissen Sie, ich habe was ganz Schlimmes getan, kann mir geholfen werden. Und er hat gesagt, Jesus kann dir helfen. Jesus hilft dir. Und Jesus gibt uns nicht auf. Sie hat ja gebetet, Jesus, hilf mir. In ihrem Fall, Bruchteilen von Sekunden hat sie gebeten, Jesus, hilf mir. Und er hat es eingegriffen, er handelt. Also Gott wird dich nicht verlassen. Die permanente Gegenwart Gottes ist, dass er immer da ist. Deshalb, ich möchte, und das habe ich auch meinen Kindern gesagt, ihr könnt alles vergessen von Gott und Glauben und Religion. Aber wisst ihr, ihr könnt immer beten, ruft den Namen Jesus an und ihr werdet immer gerettet. Und es wird immer euch geholfen. Irgendetwas passiert, dass das Rad umgedreht wird und einfach umgelenkt wird. Herr, hilf. Er wird seine Engel senden, diese permanente Gegenwart Gottes. Und er hat vorhin gesagt, auch wenn du krumme Wege gehst, Gott ist mit dir. Als junger Bursche, junger Christ, hab flottes Auto gehabt, bin schnell gefahren und es war ja Frühling. Und dann preise ich Gott und denke so ein bisschen so an Gott und dann natürlich habe ich Gott vergessen, weil ich jetzt schön Tempo geben kann. Und plötzlich komme ich aus einer Waldung raus und es ist Glatteis und das Auto fängt an zu schleudern. Und plötzlich schreie ich, Herr, hilf! Und weiß nicht, ob ich überhaupt Hilfe noch gesagt habe. Ich habe nur Herr gerufen. Und dann sehe ich 2 Hände, die meinen Lenker so eingreifen. Also, ich habe sie nicht unter Kontrolle. Eine andere Macht hat das Lenkrad unter Kontrolle gehabt, der Herr. Und plötzlich stehe ich auf der Straße. Ich bin auf die Seite gefahren, Schweiß gebadet. Ich habe gesagt, oh Gott, wie gut du bist. So schnell kann ich nicht einmal beten, wie du hilfst. Die permanente Gegenwart Gottes ist schneller wie der Blitz. Die permanente Gegenwart Gottes ist schneller. Noch ehe sie rufen, will ich antworten. Weißt du, Gott weiß sogar in der letzten Sekunde, noch bevor das passiert, hat er schon alles gemanagt, schon die Rettung vorbereitet. Wenn Gott zu dir noch spricht, ist immer ein Zeichen, Gott ist noch gegenwärtig. Also wenn du in Zungen noch beten kannst, wenn du dich über deine Sündenvergebung freuen kannst, mir sind meine Sünden vergeben, alles andere weiß ich nicht. Deshalb, mein Name steht im Buch des Lebens, mir ist es vollkommen egal, ob mir die Dämonen untertan sind, ob ich Zeichen und Wunder wirke, ob meine Gebete erhört werden, aber ich weiß, dass mein Name im Buch des Lebens steht, das gibt mir Garantie, ich bin bei Gott und Gott ist bei mir. So, und er spricht zu mir, das ist das nächste Zeichen, dass Gott immer noch zu mir redet. Weißt du, immer dann, wenn ich glaube, ich habe Gott schon abgehakt und bin von Gott weit weg, der erreicht mich nicht mehr. Bin schon fast in Tarsis. Plötzlich kommt der große Sturm auf den See und plötzlich fängt an, Gott mit mir zu reden. Ich tue so, als wenn ich nicht hören würde. Der Jonah tat es so, als wenn ich nicht hören würde. Und plötzlich klopft es an seine Kajüte. Oh, Mann, was ist mit dir los? Warum bist du unterwegs? Und du siehst, Gott erwischt uns, wenn wir am weitesten weg sind von Gott. Dann kommt er und ruft uns bei unserem Namen. Gott kennt uns. Gott versteht uns. Gott sieht unser Herz. Gott sieht, wie feige wir manchmal sind. Wie schwach wir manchmal sind. wie mutlos wir manchmal sind. Er sieht es. Das ist diese permanente Gegenwart Gottes. Du wirst von Gott immer wieder beobachtet. Wandle vor meinen Augen, heißt es in der Bibel. Gott ist in dir gegenwärtig. Also die permanente, ständige Gegenwart Gottes. Er ist in dir gegenwärtig. Und wenn andere zum Beispiel durch dich gesund werden, ist ein Zeichen, Gott war bei dir. Wenn ein Gebet für andere, du betest für jemand und dein Gebet wird erhört, ist ein Zeichen, Gott hört mich. Also ich habe Verbindung mit Gott. Da musst du nicht sagen, ja, ich kenne Gott nicht. Du musst nur zu ihm beten. Durch Gebet, vielleicht werden andere durch Pflege gesund oder durch Liebe gesund. Gott hat dich benutzt. Wenn Gott durch dich andere ermutigen konnte oder aufbauen konnte oder andere weiterbringen konnte, ich sage immer andere, nicht dich, andere. Wenn Gott dich benutzen konnte für andere, dann ist es ein Zeichen, Gott ist in dir. Gott ist in dir. Wenn andere durch dich gefördert wurden, wenn andere durch dich berufen wurden, wenn andere durch dich Gottesgaben bekommen haben, was auch immer, und sich selbst entdeckt haben, zu sich selbst gekommen sind, durch dich, ist ein Zeichen, Gott benutzt dich als Werkzeug. Und ein Werkzeug wird nur von Gott gebraucht oder vom Meister gebraucht. Und wenn Gott dich gebraucht, also ich bin noch gut dran. Nicht, dass ich mir was vormache, aber das für mich sind so Kennzeichen, kleine Lichtblicke. Und ich sage vielleicht auch was Hartes, aber jetzt möchte ich das Ding auch umkehren. Wenn Gott dich benutzt, dann versucht auch der Teufel dich zu missbrauchen. Und heute sprechen wir immer wieder in den Medien über den Missbrauch. Der Teufel ist der Größte, der die Menschen missbraucht und so weiter. Wenn andere durch dich entmutigt werden, dann hör mir gut zu, dann ist der Teufel, der dich gebraucht. Wenn andere krank gemacht werden und schwach gemacht werden oder den Glauben verlieren oder die Gemeinde verlassen oder Schiffbruch erleiden im Leben, in ihrem Leben, dann hat dich der Teufel benutzt. Und umgekehrt, wenn sie das Gute erleben und den Segen erfahren, dann ist es der Herr, der dich benutzt hat und der Herr dich gebraucht hat. Also wir können von der Macht oder von der Macht gebraucht werden. Und deshalb heißt es in der Bibel, da sagt Jesus in der Bergpredigt, Menschen durch die Ärgernisse kommen, also große Ärgernisse kommen, wie der Judas Ischariot. Wie durch den Menschen durch die Ärgernisse kommen, dem wäre besser, der wäre gar nicht geboren. Dem würde man einen Stein am Hals hängen und ihn ins Meer versenken, wo es am tiefsten ist. Ärgernisse, also das, wo andere aufgebracht werden, für den wäre es besser, der wäre nie zur Welt gekommen. Verstehst? Und das, wenn das permanent sich so anhäuft, der ganze Liste. Gott will durch dich und durch mich in dieser Welt wirken, deshalb sind wir da. Deshalb ist Gott gegenwärtig bei uns, weil er durch uns etwas tun möchte. Er möchte die Welt zum Guten verändern. Die Welt beschenken mit guten Dingen, mit Liebe, mit Güte, mit Frieden, nicht mit Krieg und Bomben, mit Versöhnung. Weißt du, wir sollen den Teufelskreis durchbrechen durch die Liebe Gottes und die Gnade Gottes und die Kraft Gottes. Wir sollten die Werkzeuge Gottes sein. Wir sollten der Menschheit dienen. Und deshalb, wahre Christen, sie haben Krankenhäuser gebaut, Waisenhäuser gebaut, Armen- oder Suppenküchen eingerichtet. Das ist ein Zeichen der Liebe. Und das ist ein Zeichen, dass Gott durch die Menschen noch wirkt, dass es noch gute Menschen gibt. Es sind nicht alle Chaoten. Und gerade die guten Menschen versuchen, den Chaoten zu helfen und setzen positive Akzente, helfen den Menschen, sich zu entwickeln, fördern sie, wo sie nur können. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Gott will an uns und durch uns wirken. Also das ist diese permanente Gegenwart Gottes von Anfang an. Du sollst den Garten bebauen und pflanzen und so weiter. Du sollst die Welt, also du sollst die Erde die Untertan machen, du sollst die Erde füllen. Das sind die Aufträge, die Gott uns gegeben hat. Und wenn wir das tun, erfüllen wir Gottes Auftrag und Gott ist hier dabei. Gottes Gegenwart ist da, wo Gebete erhört werden, wo Gott einen führt. Stell dir mal vor, du wirst geführt. Und du hast vielleicht schon eine Führung erlebt. Und du musst nicht die große Führung, dass du den großen Klumpen Gold findest oder Lotto, 6 im Lotto hast. Weißt du, das denkst du, da hat Gott mir die richtigen Zahlen in den Kopf gegeben. Nein, aber in Kleinigkeiten. Gott führt uns in Kleinigkeiten. Denn welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Gottes Gegenwart ist da, wenn Gottes Wort zu dir spricht. Verstehst du? Vielleicht glaubst du nicht mehr, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott dich liebt, aber schlag deine Bibel auf und du wirst verblüfft sein, wie plötzlich der liebe Gott zu dir redet. Was da kein Pastor erreicht oder was kein Evangelist mehr erreicht, was keine Botschaft mehr erreicht, aber du liest und selber findest du wieder zu Gott zurück. Die Kleinigkeiten sind es, wo du deinem Gott vertraust, wo man dir eine Brücke baut, Oder wo du jemand eine Brücke baust oder jemand behilflich bist, wo man sich gegenseitig hochmöbelt und anpowert, wo man sich gegenseitig hilft und ermutigt. Das ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Du sagst aber, das sind Kleinigkeiten. Aber gerade in diesen Kleinigkeiten ist Gott da. Gott ist im Detail. Nicht nur in diesem großen, riesigen Universum, wo kein Mensch einen Überblick hat. Und Gott hat uns zum Gehilfen gemacht, füreinander, miteinander. Gottes Gegenwart ist da, wo Menschen selbstlos anderen Menschen dienen. Da ist die Gegenwart Gottes da. Ja, ich tue nichts Großes. Du brauchst auch nichts Großes tun. Segne andere, stärke andere, ermutige andere, diene anderen. Und du wirst merken, wie Gott mit dir ist. Das spürst du, Gott hat mir die Kraft gegeben. Eigentlich könnte ich das nicht, würde ich gar nicht mehr, schaffe ich das nicht mehr. Aber plötzlich, indem du das tust, stärkt dich Gott, du erlebst die Kraft Gottes, die Freudigkeit Gottes, machst mit Begeisterung. Und hinterher bist du erschöpft und sagst, wieso? Denn Gott hat dich gestärkt. In dem Moment, wo du diesen Dienst getan hast, wo du dich eingebracht hast, hat Gott dich gestärkt. Und hinterher ist die Luft raus. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber ich weiß, wovon ich spreche. Ich erlebe das immer wieder. Weißt du, während man dient, hat man Freude und deshalb sollte man immer Gott dienen. Das wäre vernünftig, alle Tage, alle Zeit. Weißt du, da wo du immer positiven Beitrag leistest, irgendwo, ob das Kleinigkeiten sind oder nicht, verstehst du, gerade in den Kleinigkeiten, Matthäus 25, Jesus sagt, an jedem Tage werden viele kommen, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Tote ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheilt? Und der Herr sagt, ich kenne doch nicht, wer seid ihr denn, wo kommt ihr her? Und dann sagt er, was ihr einem der geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Ich war gefangen, ich war krank, ich war nackt, ich habe Durst gehabt, ich habe Hunger gehabt. Weißt du, du hast Gott gedient, unbewusst. Und die meisten dienen Gott unbewusst. Und erleben die Gegenwart Gottes unbewusst. Denen sagt es niemand. Niemand klärt sie auf, dass Gott gerade in den Kleinigkeiten ist. Weißt du, man ist von der Gemeinde gewohnt, wenn alle auf dem Boden liegen, auf den Knien gehen oder die Hände hochhalten, in die Luft springen. Da war die Gegenwart Gottes da. Nein, die Gegenwart Gottes ist da, wo du da sitzt und sagst, oh, es ist so gut, Herr. Und jemand erquickt dich. Jemand kommt und wäscht dir die Füße. Weißt du, Fußwaschung, das muss man nicht unbedingt Wasser haben, um die Füße zu waschen. Um die Füße zu waschen, musst du nur Liebe haben und Demut haben. Wenn jemand, also ich habe mal einmal eine Fußwaschung erlebt ohne Wasser, da kommt ein Pastor zu mir. Normalerweise, wenn ein anderer Pastor einen Pastor besucht, will er was von ihm. Und wir sitzen da und trinken Kaffee und unterhalten uns. Denke ich, was will der Kerl von mir? Und als wir dann nach 2 Stunden oder länger fertig sind, dann geht er und sagt, schön, dass ich da sein konnte und dass wir miteinander reden konnten. Und als er dann ging, dann lese ich die Geschichte von der Fußwaschung und in der Bibel und da habe ich gesagt, guck mal, der Bruder hat mir die Füße gewaschen. Der hat mich ermutigt. Er wollte nichts von mir. Er wollte überhaupt nichts von mir. Der war nur da, wollte nur gucken, wie es dir geht. Was machst du? Bist noch am Leben? Fährt 200 Kilometer? Mir ist ein anderes Mal passiert. Ich höre von einem anderen Pastor, der hat Herzinfarkt und ist aus dem Krankenhaus gerade nach Hause gekommen und wohnt unten am Bodensee. Ich wohnte damals in Heilbronn, bin zu dem hingefahren. So einfach dir nichts, mir nichts, mal einen Ausflug gemacht an einem Montag, fahre zu dem hin, besuche ihn. Du, das hat mir bis heute nicht vergessen. Immer wieder ruft er mich an und sagt, du, das hat mir so viel Kraft gegeben. Jemand fragt nach mir. Und er hat mir dann erzählt, also ein paar Wochen später, es war für ihn so, als wenn der liebe Gott ihn besucht hätte. Und genau das ist, was die Bibel sagt, die Gegenwart Gottes. Ich war gefangen, ich war krank, ich war gebunden, ich war nackt, ich war durstig, ich war hungrig. Die ständige, permanente Gegenwart Gottes ist, indem wir andere segnen, anderen begegnen, andere anrufen. Heutzutage ist es so einfach. Du hast Flatrate, du kannst überall telefonieren, fast umsonst. Und nach jemandem fragen, wie geht es dir, was machst du, lebst du noch, bist du guten Mutes, fehlt dir was, was kann ich für dich vielleicht was tun? Du kannst vielleicht gar nichts tun und die Menschen wollen nicht, dass du was für sie tust, sondern sie wollen nur gucken, wie geht es dir. Die wollen nur gucken, dass jemand nach ihm fragt. So, Gott, und da ist, wenn du zu jemandem so sprichst und jemand so besuchst und jemand so ohne Grund, wenn du einen Grund hast, ist immer so, wie ich da von dem Pastor hier gedacht. Weißt du, da will er was Termin haben oder kommst, besuchst mich oder kannst mir Geld spenden. Aber wenn er nichts will. Und genauso, wir sollten lernen, selbstlos. Und Gott dient auch selbstlos. Er hat seinen Sohn gegeben, kostenlos, umsonst. Und wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Gnade, Kinder Gottes zu werden. Gottes Gegenwart ist da, wo wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Tempel Gottes. Ezekiel 37, 27 heißt es, ich werde in ihnen leben und um sie uns, und, nein, ich werde in ihnen leben, um es, und bewegen, mich in ihnen bewegen, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Ich werde unter ihnen wohnen. Ezekiel 37. Ich werde unter ihnen wohnen, und sie werden mein Volk sein. Einfach sein. Einfach sein. Gottes Gegenwart ist da, wo wir für das Übernatürliche uns öffnen, für Gottes Welten öffnen, für Gottes Reich öffnen, nach Gottes Reich trachten. Wie steht's in der Bibel? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann wird alles zufallen. Da musst du nicht mehr sorgen, was werden wir essen, wo werden wir wohnen, was werden wir uns anziehen, wie wird es weitergehen. Das wird uns alles zufallen. Du sagst, du machst es leicht? Nein, das ist die Frucht, das ist das Ergebnis der Gegenwart Gottes. Dann passieren Dinge, die du nicht erklären kannst. Und Gott macht aus allem das Beste. Weißt du, du musst nicht sorgen. Die Frucht ist ausschlaggebend. Was ist die Frucht von der Gegenwart Gottes? Nicht nur, dass ich jetzt eine schöne Stunde habe, mich köstlich amüsiert habe. Weißt du, die Gemeinde, der Gottesdienst ist nur zum Auftanken. Damit, wenn ich rausgehe, draußen diene und draußen arbeite und mich draußen verwirkliche. Gott wird hier nicht verwirklicht. Gott wird draußen verwirklicht, im Alltag. Und an den Früchten soll ich sie erkennen. Moses will die Herrlichkeit Gottes schauen. 2. Mose 33, 12 bis 23. Er ist süchtig nach der Herrlichkeit Gottes, so für manche Leute. Herr, lass mich deine Gegenwart sehen, deine Herrlichkeit sehen. Lass mich erleben, dass du reell bist, greifbar, fassbar. Und horch mal, was Gott sagt. Und Moses sprach zu dem Herrn, und das muss ich meine Brille nehmen. Und Moses sprach zu dem Herrn, siehe, du sprichst zu mir. Führe das Volk hinauf und lass mich nicht, und lässt mich nicht wissen, wen du mit mir senden willst, dass er allein geht und so weiter. Wo du doch nicht gesagt hast, ich kenne dich beim Namen und du hast Gnade vor meinen Augen gefunden. Habe ich denn Gnade vor deinen Augen gefunden, oh Gott? Lass mich deinen Weg wissen. Das ist auch ein Kennzeichen der Gegenwart Gottes, dass ich weiß, wo es lang geht. Lass mich deinen Weg wissen, damit ich dich erkenne und die Gnade vor deinen Augen finde. Und siehe doch, dass dieses Volk dein Volk ist, es ist nicht mein Volk. Auch die Gemeinde, das ist nicht meine Gemeinde, das ist seine Gemeinde. Wir dienen nur Gott, wir sind nur Werkzeuge. Wir arbeiten für Gott. Aber Moses betet hier weiter um die Gegenwart Gottes. Und Gott sprach, mein Angesicht soll dir vorangehen. Und ich will dich zur Ruhe leiten. Und siehst Gott, wie dann an dir vorbeigeht, wenn die Sache vorbei ist, wirst du feststellen, Gott war hier, Gott hat seine Hand mit dem Spiel gehabt. Die Gegenwart Gottes erlebst du immer hinterher. Das war gut. Das war das Beste, was einem passieren konnte. Weißt du, die Gegenwart Gottes erlebt man nicht sofort, erst wenn Gott hindurchgegangen ist. Wenn Gott dich gerettet hat, wenn die Katastrophe vorbei ist, wenn die Krankheit vorbei ist, wenn der Tod vorbei ist, nach der Auferstehung, plötzlich stehst du da, gehst durch verschlossene Türen. Das war Jesus. Nicht, wir schauen immer auf das Kreuz, auf das, was er gelitten hat und was er alles erduldet hat. Nein, das Kreuz ist nur ein Teilstück, der Einstieg zu der Herrlichkeit, der Anfang der großen Sache. So, Gottes Gegenwart ist dort, wo man ruhig und gelassen ist, wo man sagt jetzt, Herr, ich ergebe mich dir, wo man Frieden hat, wo man sich nicht stresst, wo man niemand was beweist oder beweisen muss. Und in diesen Zeiten arbeitet Gott. Gott sagt, ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Still sein, nicht aufregen. Und das erfordert Geduld und keinen Stress und keine Hektik. Gott arbeitet immer sehr präzise. Du siehst also, der führt genau an der Stelle, wo es nicht mehr weitergeht. Links Berge, rechts Berge, hinter dir Ägypter, vor dir das Meer. Das ist die Situation, wo die Kinder Israel waren. Und Gott bringt uns in Situationen, wo er seine Gegenwart beweist und beweisen muss. Und jetzt seid still. Jetzt plärrt nicht, schreit nicht, tobt nicht, geht nicht zurück zu den Ägyptern. Bleibt auf dem Weg, bleibt auf der Stelle. Ich werde euch vorangehen. Und Gott hat gezeigt, er hat gebetet, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und jetzt erlebte pur. Die ständige Gegenwart Gottes in unserem Leben braucht viel Geduld. Viel Geduld, viel Geduld. Ohne Geduld wird man nichts erleben von der Gegenwart Gottes, von der Güte Gottes, von seiner Gnade und seiner Liebe. Man braucht Geduld. Gott handelt immer, wenn wir zur Ruhe gekommen sind. Und ich sage euch, Geschwister, die Gegenwart Gottes wird sich offenbaren und offenbart sich in unserem Leben, wenn wir ruhig geworden sind. Jesus hat die Tausende gespeist, nachdem sie sich ruhig, anständig hingesetzt haben. In Quadrat 50-50. Und dann saßen sie da und dann konnten die Jünger durchgehen und das Brot gleich schön verteilen. Gott arbeitet nicht so lange Chaos und Durcheinander, wo alle wild durcheinander schreien. Ob das das Beten ist oder Singen ist. Nein, wo die Ruhe gekommen, wo Menschen zur Ruhe gekommen sind. Da ist die Gegenwart Gottes da, wo alle ruhig geworden sind, weil sie jetzt auf den Herrn schauen, wo sie sich auf den Herrn konzentrieren. Da passieren die Wunder. So, Gott ruhte in seinen Werken, das ist typisch für ihn. Und wenn seine Kinder auch ruhen, dann fängt an, Gott zu arbeiten und zu handeln. Und dann können sie die Erlösung so richtig genießen. Also, komm zur Ruhe. Moses will also, sagt weiter, ich gehe ohne dich nicht weiter, lieber Gott, wenn du nicht mitgehst. Und es sollte in deinem Leben auch so ein Motto sein, wenn du Entscheidungen zu treffen hast, wenn du nach links oder rechts gehen willst, da frag den Herrn und dann, Herr, wenn du nicht mitgehst, gehe ich auch nicht. Wenn du aber mitgehst, wenn du mich in die Sache hineingeführt hast, wirst du auch in diese Sache mich begleiten, beschützen. Und Moses sprach zu ihm, wenn nicht dein Angesicht, also deine Gegenwart mir vorangeht, wenn du nicht den Anfang machst, wenn du nicht den Anstoß gibst, wenn du nicht den Impuls gibst, dann, sagt er hier weiter, dann werde ich auch nicht weitergehen, dann ziehe ich nicht hinauf. Aber führe mich und dann gehe ich. Also du musst von Gott diesen inneren Impuls haben, diese innere Leitung. Wenn wir mit Gott gehen, dann streitet er für uns. 5. Mose 4, Vers 6, wenn wir da weiterlesen, da sagt Moses, als sie dann noch weitergehen müssen und vorangehen müssen, daran, denn woran soll ich erkennen, Herr, dass du dieses Volk führst und dass ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe und so weiter, dass du mit mir gehst und dass du mich begleitest und dass du mich schützt und dass du mit diesem Volk, diesem großen Volk bist, woran soll ich erkennen? Und wenn ich in deinen Augen Gnade gefunden habe, sagte dann weiter, was soll ich sagen diesem Volk? Und der Herr sprach zu Moses, auch das, was du jetzt gesagt hast, will ich tun. Denn du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit deinem Namen. Die Gegenwart Gottes ist, dass du Gott kennst, du musst nicht alles verstehen. Wer sich der Gegenwart Gottes bewusst ist, der muss nicht bis ins Detail alles wissen. Der braucht von Gott keinen Kommentar. Warum? Wieso? Weshalb? Herr, wenn ich Gnade gefunden habe und so weiter, dann bleibe ich da, dann gehe ich diesen Weg und denn ich kenne deinen Namen. Und Moses sagt, ich will die Herrlichkeit Gottes sehen und lass mich deine Herrlichkeit sehen. Er fleht ja, Herr, ich brauche deine Gegenwart, ich muss sie haben. Und dann sprach er, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und ich will dir kundtun meinen Namen. Und solange du den Namen Jesus buchstabieren kannst, hast du die Gegenwart Gottes. Und selbst, jetzt pass auf, diese Botschaft, diesen Teil oder diese Aussage, dieses Statement habe ich mal gesagt, da schrieb mir jemand, das kann nicht möglich sein. Und ich sage, doch, es ist möglich. Selbst wenn du in der Hölle bist, in der Hölle, im untersten Verlies, und wenn du dort noch den Namen Jesus buchstabieren kannst, J-E-S-U-S, Jesus, kommst du aus der Hölle raus. Der den Namen des Herrn anruft, so steht in meiner Bibel, egal wo er ist, da steht nicht, also nur, wenn du im Paradies bist oder in Israel bist oder auf dem Karmel bist. Nein, wenn du den Namen des Herrn anrufst, sogar in der tiefsten Tiefe, Jesus. Ich habe mal einen Fall gehabt in Heilbronn, ich sage einer Schwester, die immer noch so in der Mittagspause ist in den Weinbergen spazieren gegangen, habe ich eine Schwester, Angelika hieß sie, glaube ich. Habe ich gesagt, Angelika, geh nicht in den Weinbergen spazieren. Für Mädels ist es gefährlich. Da gibt es auch Sittensträuche und. Ja, aber ich vertraue dem Herrn. Habe ich gesagt, nimm lieber dann einen Hund mit, wenn du spazieren gehst. Es ist nicht erleicht. Weißt du, das ist so wild, alles Wald und gefährlich. Und tatsächlich, eines Tages kommt sie mal in den Gottesdienst und erzählt, mir ist heute Gnade widerfahren. Ich habe gesagt, was ist passiert? Sie ging wieder in den Weinberge spazieren und ein Sittenstrolch fiel über sie her, zerrte sie, wollte sie in die Weinberge reinziehen, dann schrie sie ganz laut, Jesus, Jesus! Und er ließ weg und lief weg, hat Angst gekriegt. Der Teufel kriegt Angst, wenn du aus dem Herzen Jesus rufst, nicht nur aus den Lippen. Weißt du, von Lippen auf den Lippen reagiert der Teufel nicht. Aber wenn du von Herzen deinen Herrn kennst und aus dem Herzen dieser Name Jesus rauskommt, der Teufel läuft weg. Probier das in deiner Situation, wenn du irgendwo in einer Situation bist, gefährliche Situation, ruf den Namen Jesus an. Ich habe dir meinen Namen kundgetan. Also, die Gegenwart Gottes steckt in dem Namen Jesus. Weißt du, das ist alles verschlüsselt, das ist dieses Passwort. Da gehen die Himmelsfenster auf und Himmelstüren auf. Plötzlich schwirren himmlische Heerscharen aus, wenn du den Namen Jesus anrufst, und aber aus dem Herzen. Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben, haben festen Grund, kennen den Namen Jesus, stehen auf einem Felsen. Und der Herr sprach zu Mose, siehe, es ist Raum bei mir, du sollst auf dem Felsen stehen. Und du sollst meine Herrlichkeit sehen. Und dieser Fels ist Jesus Christus. Das ist der feste Grund. Wer in der Gegenwart Gottes lebt, fürchtet kein Unglück. Der ist mit allem zufrieden, der weiß, Gott versorgt ihn, Gott bringt ihn durch. In Hebräer Kapitel 13, Vers 5 und folgende Verse heißt es weiter, seid nicht geldgierig. Interessant, warum das alles so drin steht. Aber es ist kein Zufall. Und bei Gott gibt es keine Zufälle. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und dich und nicht von dir weichen. Sei nicht geldgierig. Hab nicht Angst. Ja, wie bezahle ich die Miete? Wie bezahle ich den Strom? Wie bezahle ich meine Steuer? Oder wie bezahle ich meine Versicherung? Weißt du, geldgierig, wir denken zu viel an Geld. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen zur gleichen Zeit. Unsere Gedanken sollen auf Gott fixiert sein. Wir brauchen das Geld. Und ohne Geld läuft in dieser Welt nichts. Aber mein erster Gedanke muss Gott sein und nicht Geld. Geldgierig. Und dann, Gott sagt hier, das ist zwar zu Josua Kapitel 1, Vers 5, aber dieses Wort von Josua gilt auch für dich und für mich. Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist mit dir. Wenn du in den Kampf gehst, ins gelobte Land gehst. Guck mal, Josua betrat das neue Land, Kanaan, wo Milch und Honig fließt. Oh, jetzt wirst du Christ, jetzt kommst du in die Gemeinde, jetzt ist alles geölt und geschmiert, gebuttert. Milch und Honig. Von wegen, 5 Könige muss er besiegen. Muss Tag und Nacht kämpfen, sogar die Sonne aufhalten. Er muss sogar Nachtarbeit machen, damit er den Feind richtig erledigt. Aber Gott sagt, ich will mit dir sein und ich will dich nicht verlassen. Und die Voraussetzung war, er musste in der Gegenwart Gottes bleiben. Wenn du die nächsten Verse liest im Josua, denke an meine Worte Tag und Nacht, meditiere. Bewege meine Worte Tag und Nacht, sei mit mir verbunden. In jede freie Minute, wenn du arbeitest, solltest du arbeiten, solltest nicht an den lieben Gott denken. Aber du hast so viel Spielraum noch dazwischen. Oder vielleicht so leichte Arbeit, wo du nur Geschirr spülst. Verstehst du, da kannst du schon an den lieben Gott denken. Aber pass auf, dass du die Teller nicht zerschlägst. Verstehst du, aber wir sollten mit Gott verbunden sein in unserer Freizeit. Denke Tag und Nacht mit an mich. Und dann lese ich hier weiter, Hebräer Brief Kapitel 5. Kapitel 13. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was können wir Menschen tun? So können auch wir getrost sagen. Wenn wir dieses Wort haben, ich will dich nicht verlassen noch versäumen, so können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Fels, mein Helfer und ich will mich nicht fürchten. Und dann das Interessante, was können wir Menschen tun? Was können dir Menschen antun, nichts, gar nichts. Um dich ist eine schützende Mauer. Du hast einen dicken Panzer wie eine Schildkröte. Du bist in einer festen Burg. Was können wir Menschen tun? Wer in der Gegenwart Gottes lebt, und zwar bewusst, der lebt angstfrei, der ist in der Hand Gottes. Der Herr ist mein Helfer. Ich fürchte mich nicht, sagt Gott zu Moses und sagt Gott zu Josua. Immer wieder sagt Gott das Gleiche. Menschen, die Angst haben, die vor einer Entscheidung stehen, fürchte dich nicht. Und das Kennzeichen der Gegenwart Gottes ist Gelassenheit und Ruhe. Gelassenheit und Ruhe. Einfach gelassen. Du hast es Gott alles überlassen. Das ist Gelassenheit. Du hast Gott überlassen. Jetzt macht er die Sache. Du hilfst ihm nur ein bisschen, bist behilflich, gibst ein paar Tipps. Auch dann, wenn du nicht schaffst, auch wenn du versagst, Gott ist bei dir. Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht versagen. Deshalb, auch wenn du versagst, das Versagen ist nicht das Letzte, so wie ich sagte, nicht das Letzte, Gott ist das Letzte. Ich lasse dich nicht fallen. Noch bevor du die Erde erreichst und zerpetscht. Gott sagt, ich werde dich auffangen. Ich werde nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Ich werde nicht zulassen, sagt Gott. Du musst keine Angst haben. Weißt du, wir haben manchmal Ängste, die gar nicht passieren werden. Fürchte dich nicht. Wenn du deinen Gott richtig kennst, richtig verstehst und so weiter, wirst du nicht auf die Lügen Satans hereinfallen. Du kennst ja sein Wort. Und du weißt, der kann mir nicht was vormachen. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Und weißt du, was der Hiob sagt? Er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Obwohl er auf dem Boden liegt und sich kratzt und schabt und die Pest hat womöglich, im Sterben liegt, dann sagt er noch ein Glaubensbekenntnis, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er ist der Letzte. Der Tod ist das Vorletzte. Er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt. Und er hat das Kommando. Weißt du, wer der Letzte noch, wer noch was drauf hat, wenn man Dame spielt oder Mühle spielt, Mühle, wer als Letzter liegt, der hat meistens im Gewinn, der ist beim Gewinnen. Der hat noch einen Schachzug. Der hat noch eine Möglichkeit und Gott hat noch eine Möglichkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, Gott ist gegenwärtig in meinem Leben. Er ist der Letzte, der einen Stein legt und den Zug macht. Er ist der Letzte. Und deshalb kannst du optimistisch sein. Deshalb kannst du vertrauen. Deshalb kannst du in die Zukunft blicken. Deshalb kannst du kühn und mutig sein und auch manchmal frech. Christen dürfen auch frech sein. Manche haben Angst. Ja, das darf ich nicht. Nein, du darfst auftrumpfen und kannst sagen, Halleluja! Preis dem Herrn. Trotz der Unsicherheiten, trotz der Bestürzung, trotz der Verwirrung, trotz der Niederlage, trotzdem bleibt Gott bei uns. Seine Gegenwart. Weißt du, und je mehr du triumphierst, in meiner Bibel heißt es, wir sind mit Christus auf dem Triumphwagen. Weißt du, auf dem Triumphwagen, da triumphiert man und sagt man Halleluja, obwohl du nichts getan hast. Er hat alles getan. Er hat für dich gekämpft. Er hat für dich die Schlacht geschlagen. Und der Herr sagt, ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage. Auch am Sonntag ist er da. Am Montag, Dienstag, an Entscheidungstagen, an kritischen Tagen, an schweren Tagen. Er ist alle Tage bei uns. Es gibt keinen Tag, wo Gott nicht bei uns sein könnte. Wo er mal Ruhe hat oder mal aussetzt oder Blackout hat. Nee. Gott ist alle Tage bei uns. Er begleitet uns und in seiner Begleitung ist immer gut und da passiert nicht viel. Es passiert sehr viel für uns, aus unserer Sicht. Das ist eine Katastrophe, die Welt geht unter, er wird gekreuzigt. Aber guck mal, als Jesus verhaftet wurde, dann sagt er, nehmt mich und lasst diese gehen. Und da sind die Jünger alle verschwunden, alle miteinander, die haben sich verkrochen. Nehmt mich, er stellt sich zur Verfügung als der Sündenbock, als Opferlamm oder was auch immer, ist als Vorkämpfer. Er geht voran und er sagt, lasst diese gehen. Auch hier in deinen Kämpfen, er geht voran. Und wenn du weißt, Jesus ist bei mir, er ist gegenwärtig, dann musst du dich nicht über deine Zukunft verkrampfte Gedanken machen, wie geht's mit mir weiter, wer wird mich beerdigen, wer macht weiter die Sache oder wie, was weiß ich, wir machen alle möglichen Gedanken um unsere Zukunft. Wie geht's mit mir weiter? Euer Leben soll frei sein von Habgier. Was auch immer heißt, verstehst du, Habgier. Was kriege ich? Was wird? Seid zufrieden mit dem, was ihr habt, sagt die Bibel, was ihr gerade im Augenblick habt. Wir unterliegen letztendlich doch unter dem Fluch des Zeitalters, dass wir Dinge haben müssen und Dinge brauchen, aber wir sollen zufrieden sein. Zufrieden sein, Gott wird uns versorgen. Einfach trachtet am ersten nach seinem Reich. Trachtet nach seiner Gerechtigkeit. Trachtet nach dem Göttlichen, nach dem Ewigen. Und dann wird alles zufallen. Kommt genauso, wie es dir wünscht und wie du bedarfst und wie es richtig für dich ist. Da musst du um deine Versorgung nicht sorgen. Oder, weißt du, da kannst du getrost evangelisieren. Da musst du nicht Sorgen machen, wie wird das alles ausgehen. Gott sorgt für dein Überleben. Weißt du, was können wir Menschen antun? Der Herr sagt, sei zufrieden mit dem, was ihr habt. Und er hat uns versprochen, ich lasse dich nicht fallen. Ich lasse dich nicht versagen. Ich lasse dich nicht zugrunde gehen. Zufriedenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Die wenigsten haben das begriffen. Die denken da nur Glaube. Nein, Zufriedenheit. Wir können diese Liste von den Früchten des Geistes noch viel mehr erweitern. Zufriedenheit. Zufrieden. Gott lässt nichts durchgehen. Sogar meine Haare sind auf meinem Kopf gezählt. Und wie viele Haare gehen die am Tag so aus? Also ich weiß nicht, bei mir, da muss ich ganz immer meinen Kamm, meine Bürste da aushaaren. Und da denke ich, jedes Mal, wenn ich so enthaare, diese Bürste, denke ich, lieber Gott, auch diese Haare hast du gezählt. Du weißt, die sind nummeriert bei dir. Alle Haare. Du wirst von Gott alles erhalten, was du brauchst und wirst sogar entschädigt, wenn du einfach zufrieden bist, ruhig bist, still bist vor ihm, in seiner Gegenwart dir gut gehen lässt, das Leben genießt. Die wenigsten wissen, was der Vater dem Jungen da gesagt hat: Mein Sohn, was mir gehört, das gehört auch dir. Alles ist euer, steht einmal in der Bibel. Und ihr seid Christus, gehört Jesus. Alles ist euer. Alles ist euer, alles gehört dir. 1. Korinther 3, 22. Alles ist für euch. Und wir gehören Jesus, dem Heiligen Geist. Meine Tochter hat mal gespielt auf dem Gehweg und da kommt ein Polizist vorbei und wir haben aus dem Fenster geguckt, also wir beobachtet, was sie macht. Und dann kommt der Polizist und sie fährt da ihren Roller oder Dreirad und dann fragt der Polizist: Ja, Mädel, wem gehörst du? Und dann hören wir, wie sie ganz stolz und Kopf hoch sagt: Ich gehöre Jesus. Dann sagt der Polizist: So. Ja. Weißt du, wir sollen uns bewusst werden, bewusst sein, wem gehören wir? Wem gehörst du? Und dann, sie war im katholischen Kindergarten und auch so, wir haben halt unseren Kindern nichts Extremes gelehrt und wir haben nicht gesagt, das tut man nicht oder tut man und so weiter. Und dann war sie in diesem katholischen Kindergarten und da wurde Fasching gefeiert. Und dann sollten sie Masken anziehen und sie hat sich so gewehrt, die Maske anzuziehen. Und dann fragte die Kindergärtnerin: Ja Kind, warum willst du keine Maske? Wissen Sie oder weißt du, wenn der Herr Jesus kommt und seine Kinder heimholt, dann wird er mich nicht erkennen unter der Maske. Dieses Gottesbewusstsein. Weißt du, wir sollen ganz tief in uns ein Gottesbewusstsein haben. Ob Gott uns kennt, ob Gott uns versteht, ob Gott mit uns ist, Gott uns nicht verlässt. Alles ist euer. Der Herr ist dein Hirte. Steht in der Bibel. Das ist euer. Das ist dein. Du musst nicht sagen, der Herr ist der Hirte vom Herrn Matthäus. Das ist dein Hirte, mein Hirte. Wir müssen die Bibel auch mal persönlich lesen. Nicht nur für andere. Die meisten Leute lesen für die anderen. Weißt du, ich habe Christen kennengelernt. Hast du es gesehen? Das steht hier drin. Das ist für dich. Und manche Frauen haben versucht, so auf diese Art ihre Männer zu bekehren. Aber die haben sie mehr entkehrt als bekehrt. Weißt du, du sollst für dich die Bibel lesen. Ganz persönlich. Mein Hirte, mein Gott, mein König. Wenn du ehrlich bist, und ich bin ganz ehrlich heute Nachmittag, weißt du, unser Leben ist Gott ausgeliefert, so oder so. Ob du glaubst oder nicht. Ob du Christ bist oder nicht. Deine Zeit ist bestimmt, meine Zeit ist in deinen Händen, dein Geburtstag ist bestimmt, dein Todestag ist bestimmt, der Ablauf der Dinge deines Lebens ist bestimmt, alles ist bestimmt. Weißt du, wenn du das mal vergegenwärtigst, schon allein ohne der Bibel und ohne den Glauben, unser Leben ist von Gott geplant. Bis ins Detail. Gewiss, ich habe Entscheidungen und ich treffe meine Entscheidungen, aber die weiß er alles schon vorher, wie ich mich entscheide. Ich bin also total Gott ausgeliefert, so wie ich der Schwerkraft ausgeliefert bin. Und wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Du kannst den Naturkräften nicht entrinnen und du kannst den geistigen Kräften nicht entrinnen. Wenn er die Menschen ruft, kommen sie. Auch wenn die Freimaurer sich verbrennen lassen und sagen also, wir lassen uns verbrennen, wir lassen uns nichts beerdigen, denn wir wollen nicht auferstehen. Oder Freidenker vor allem, nicht nur Freimaurer, sondern Freidenker. Der Herr wird sie rufen, kommt her, ihr Menschenkinder. Und sie werden alle kommen, Knochen zu Knochen, von diesem Bild von Hesekiel, die Menschen werden kommen. Wenn der Herr Menschen ruft, die werden kommen, ob sie wollen oder nicht, sie werden alle stehen. Und dann werden sie vor Gott auf 1000 Fragen dann keine Antwort mehr geben können. Warum und weshalb und wieso? Also wir werden gelebt, ob wir wollen oder nicht. Und deshalb ist es richtig, wäre es sehr schön und wäre gut, wenn du bewusst in der Gegenwart Gottes lebst. Ganz bewusst in der Gegenwart Gottes. Dann lebst du ganz anders, dann bist du dankbar für alles. Für jede Situation bist du dankbar. Danke, Vater, das hast du gut gemacht. Dann bist du zufrieden mit allem. Dann bist du glücklich, ausgeglichen. Und Dankbarkeit ist der Schlüssel, um in der Gegenwart Gottes zu leben. Je mehr du dankst, desto mehr zeigt dir von dem Weg des Lebens. Je mehr du dankst, fang an zu danken für die Lapalien, für die Kleinigkeiten in deinem Leben. Sage Dank alle Zeit für alles. Auch für das, was dir nicht schmeckt, was dir schwer ist, was dich traurig macht, was dich bedrückt. Weißt du, und dann wird er seine Hand über dich halten und dich trösten. Und Gott tröstet die Seinen, ganz bestimmt. Lass dich von den Segnungen Gottes beschenken einfach. Und sei nicht neidisch auf die anderen. Lass die anderen springen. Sei nicht eifersüchtig auf die anderen. Oder sei nicht ungeduldig. Lass, du kannst warten. Deine Stunde wird kommen. So wie Jesus sagt, meine Zeit ist nicht gekommen. Aber als seine Zeit kam, konnte er nichts dagegen machen und hat auch nichts dagegen gemacht. Gott gibt dir alles, was du brauchst. Und zwar rechtzeitig. Kannst du Amen sagen? Hast du sowas schon mal erlebt, dass du immer im richtigen Augenblick das Richtige gekriegt hast? Immer wieder. Er weiß, wie viel du verträgst und was er dir zumuten kann. Weißt du, Gott nimmt nicht alles auf einmal, sondern er nimmt, wenn er von einem was wegnimmt, nimmt er in Raten. Also das ist meine Erfahrung. Nimmt nicht alles auf einmal. Stell mal vor, er würde alles auf einmal nehmen, das wäre Katastrophe, ich würde zusammenbrechen. Dann soll er gleich mein Leben nehmen. Aber so in Raten, Stück für Stück, das fällt dir gar nicht mehr schwer, so loszulassen. Psalm 37, Vers 25. Einst war ich jung, das muss also ein Älterer geschrieben haben, und nun bin ich alt. Nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Kinder nach Brot betteln. Einst war ich jung, nun bin ich alt, Rentner vielleicht, damals gab es keine Rente. Nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Kinder nach Brot betteln. Weißt du, das ist gut zu wissen, Gott sorgt für die Seinen, wie auch immer. Jeder Mensch hat eine innere Leere und die kann nur von Gott ausgefüllt werden. Nie sah ich einen Gerechten nach Brot betteln. Weißt du, wenn du in Gottes Hand bist, Gott wird dich jedes Tag, jede Stunde durchbringen. Du musst nur das Vaterunser richtig beten. Unser täglich Brot gib uns heute. Täglich Brot. Nicht Brot für die nächste Woche oder fürs nächste Jahr oder nächsten Monat. Weißt du, das nächste Jahr wird kommen und da wirst du Kraft bekommen, da wirst du vielleicht nächstes Jahr ganz was anderes essen. Gott ist bei dir und bei mir. Auch wenn ich ihn nicht spüre. Ich will dich so heiß machen. Ich weiß, wie schwer das für mich war, in die Gegenwart Gottes zu kommen und dann in der Gegenwart Gottes zu bleiben. Weißt du, nicht nur zu kommen und dann das zu verinnerlichen. Weißt du, du musst lernen, an Gott zu glauben, auch wenn du nichts spürst. Unser Glaube hängt nicht vom Gefühl ab. Hängt nicht vom Verstand ab. Hängt nicht von meinem Willen ab. Kann noch so starken Willen haben. Gottes Gegenwart hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Ich fühle Gott hier. Du fühlst Gott auch, wenn du im Kühlschrank bist. Du musst nicht irgendwie in eine hitzige Atmosphäre sein. Weißt du, Gottes Gegenwart hängt von seinen Zusagen ab. Seine Zusagen. Und seine Zusage war, ich lass dich nicht fallen. Und ich werde dich nicht verlassen. Und wir existieren und wir sind bewusst Kinder Gottes aufgrund seiner Zusagen. Wenn ich ihm meine Sünden bekenne, so ist er treu und gerecht, dass er mir meine Sünden vergibt. Dann muss ich nicht warten, bis die Vergebung auf mich zukommt und bis dann schriftlich hab und jemand mir sagt, jetzt sind dir endlich deine Sünden vergeben. Die sind dir vergeben. Weißt du, der Heilige Geist kommt in deinem Leben. Plötzlich hast du Frieden. Denkst nicht mehr an deine Vergangenheit. Du weißt, ist alles abgewaschen, ist alles vorbei. Ist alles erledigt. Plötzlich wächst du drüber hinaus und plötzlich ist alles verschüttet und dann fragst du ja, sagen Sie mal, wie war das einmal da früher? Wie ist das passiert? Dann rätselst du, deine Sünden sind dir vergeben. Du musst nur bekennen. Für mich, ich bin sehr kindlich zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ich wusste nicht, ich bin in keine Kirche groß geworden, sondern durch Korrespondenz mit einem Evangelisten. Und er schrieb, bekennen Sie, schreiben zuerst mal Ihre Sünden auf. Dann habe ich mal meditiert, über meine Sünden nachgedacht, habe was zusammengekriegt an meinen Sünden. Und dann stand ich da, wir haben früher mit so Badeofen gehabt, da musste man heizen. Und da hat mein Vater das angeheizt, am Samstag war Badezeit für uns. Dann wurde es warm gemacht und dann nahm ich mein Heft und niemand war im Badezimmer, war meine Zeit, wo ich in die Badewanne steige. Und bevor ich in die Badewanne steige, habe ich dieses Heft genommen und dann habe ich gesagt, lieber Gott, und jetzt stehe ich da. Ich bekenne dir meine Sünden, das und das habe ich getan und gelesen. Und dann habe ich voller Freude das in den Ofen gesteckt. Das fiel mir ein. Und dann verbrannten sie und dann habe ich nochmals nachgeguckt, ob es tatsächlich verbrannt ist. Und dann habe ich noch die Harke genommen und nochmals die Asche bewegt. Es war wirklich verbrannt und ich war so froh. Dann bin ich in die Badewanne gegangen und habe gesagt, Halleluja, meine Sünden sind mir abgenommen. Dann habe ich ein gutes Bad genommen, kam raus, wie wiedergeboren. die Wiedergeburt habe ich nicht so erlebt, wie manche denken da, ach, plötzlich neue Haut, neue Haare, neue Ohren, neue Augenfarbe. Aber ich kam wie neugeboren aus dem Badezimmer raus. Meine Sünden waren mir vergeben. Der Teufel kam immer wieder und einmal ganz massiv, und das wirst du nicht glauben, sogar ich gehe in eine so pfingstliche Bewegung, Gottesdienst, wo ein Prophet weissagt, und ich komme rein, da sind vielleicht 500, 600 Leute in dieser Versammlung, und plötzlich, ich habe jemanden mitgenommen, ich wollte sehen, ja, was das für Gemeinde ist und was sie dort machen, und dann fängt er an zu weissagen, und du da hinten, in deinem Leben ist das und das und das und das und das und das, und manche dieser Leute von dieser verrückten Sekte lagen schon auf dem Boden und zitterten und hoffen, sagte er nichts. Ich bin nur einfach so sitzen geblieben und habe gesagt, na ja, gut, dann zeig mir den Finger, in deinem Leben ist das und das und das und das. Und was alles noch gesagt hat. Und ich habe noch einen älteren Bruder noch dabei gehabt als Zeuge, und der saß auch da, und wir sind bleich geworden. Denn die Hälfte der Prophezeiung, was der gebracht hat, hat auf mich getroffen, und die andere Hälfte muss auf dem getroffen haben. So, und ich war so entsetzt, nach Hause gegangen, Mir hat es die Sprache verschlagen. Woher weiß er bestimmte Sachen in meinem Leben, die nur ich und der liebe Gott weiß? Nur ich und der liebe Gott weiß. Woher weiß er das? Und ich wollte sagen, das waren keine so Ladifari-Prophezeiung. Nein, zu dem Alten, ich kann von dem Alten sagen, ich sage meine Sünden nicht, weil meine Sünden vergeben sind. Aber zu dem Anderen. Und du als junger Mann, ich war ja noch damals jünger, und du als junger Mann, also der Ältere, du hast dich angegeben, du wolltest zeigen, dass du ein Mann bist, und bist über den Fluss geschwommen und hast eine Wette gemacht, und man hat dich mit einem Angelhaken aus dem Fluss rausgeholt. Ich habe gesagt, sag mal, also ich bin nicht über den Fluss geschwommen. Bist du über den Fluss geschwommen, was er da gesagt hat? Ja, er hat eine Wette gemacht, er ist über den Rhein geschwommen und kam in den Strudel und ist reingezogen, und was er macht, musste ihn rausholen. Genauso, also so präzise Sachen. Ich habe gedacht, ich bin nicht. Aber ich bin. Sind mir meine Sünden vergeben oder sind sie jetzt nicht vergeben? Dass der wieder sagt, also du musst Buße tun, du musst nochmals ihm bekennen alles. Also, und der Teufel will immer, dass du die Sünden immer wieder auffrischst, immer wieder bekennst. Und das ist deshalb, Familienfluch da aufzuarbeiten und Familiengeschichte aufzuarbeiten. Was vergeben ist, vergeben, Fluch ist vergessen, Flüche sind gebrochen. Ist jetzt da. Denke, liebe Zeit, bin ich jetzt Christ oder bin ich kein Christ? Sind mir meine Sünden vergeben oder nicht? Ich weiß, ich habe meine Sünden bekannt. Und ich habe sie verbrannt und Gott hingegeben. Und jetzt kommt und fischt einer da raus. Und wie das so der Zufall will, es gibt bei Gott keine Zufälle. Leute, bei mir der Gerichtsvollzieher, ich hätte Kirchensteuer zahlen müssen. Ich war noch nie in meinem Leben in einer Kirche. Aber ich war selbstständig, und jeder Unternehmer muss halt so für seine Mitarbeiter Kirchensteuer zahlen in Süddeutschland. So ist das Gesetz. Und ich habe keine Kirchensteuer gezahlt. Ich habe mich geweigert. Ich habe niemals mit Kirche zu tun gehabt. Und ich zahle auch keinen Pfennig der Kirche. Wir sind eine freie Kirche, und wir finanzieren da nicht eine Staatskirche. Ja, und ich muss zahlen. Aber meine Frau, die hat inzwischen, das war nicht viel, überwiesen und bezahlt. Dann sagt ihr, wir haben schon bezahlt die Kirchensteuer. Oder was das Gericht forderte. Wir haben schon bezahlt. Und da nehme ich die Rechnung, dann zeige ich dem Gerichtsvollzieher, sage, sehen Sie, hier ist die Quittung, die Rechnung ist bezahlt. Und ich komme zurück, mache die Tür zu, und mir geht ein Licht auf. Die Rechnung ist bezahlt. Der Teufel hat nur den Duplikat, hat nur die Kopie oder so weiter. Und er hat keine Ahnung, dass mir meine Sünden vergeben sind. Deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, ganz gewiss, meine Sünden sind vergeben. Der Schuldbrief ist zerrissen, aber du wirst getestet. Ist das wahr oder nicht? Da kommt irgendeine Sünde hoch, und dann hält man dir den Spiegel vor. Schau an, das ist noch in dir drin. Und dann habe ich mir überlegt, wieso konnte er das, weißt du, man denkt ja logisch. Und wieso konnte er mir das alles so auftischen? Der Teufel hat mich zur Sünde verführt. Der hat mich in diese Situation gebracht. Und diese Sünden habe ich Jesus bekannt. Für mich wäre es interessant gewesen, wenn neuere Sünden gewesen wären. So nach der Bekehrung, nach der Taufe, nach der Wiedergeburt. Da war keine einzige da. Also nur die alten Sachen. Der Teufel kennt sich nur im alten Wesen, im alten Leben aus. Und deshalb ist auch die Wahrsagerei. Die Wahrsagerei bezieht sich meistens aus dem früheren Leben vor deiner Bekehrung. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Sie ist es alles neu geworden. Deshalb hat der Teufel keinen Zugriff zu dem neuen Leben. Deshalb kann er nicht sagen, wie es nach deiner Bekehrung weitergeht. Aber wie es damals früher, wer dich verführt hat und was damals passiert ist. Und da glauben manche, ich habe früher gelebt sogar. Verstehst? Nein, der Teufel ist der Verführer und Verderber. Mei, ich lasse dich nicht fallen, ich lasse dich nicht verführen, ich lasse dich nicht zugrunde gehen. Und zwar der göttliche Zusagen, die gelten, Gottes Verheißungen gelten, egal was passiert in unserem Leben, Gott ist da. Sein Geist wohnt in uns. In Galater Kapitel 2, Vers 20 sagt Paulus, und er ist ganz stark seiner Gegenwart Gottes bewusst, ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt jetzt in mir. Ich lebe nicht mehr. An mir kann niemand mehr was verdienen. An mir ist nicht mehr zu holen. Ich lebe nicht mehr. Ich bin gekreuzigt. Die Gegenwart Gottes weicht. Wenn wir sündigen, wenn wir ungehorsam sind, wie David. David betet im Psalm 51 einmal, verwirf mich nicht von deinem Angesicht, nimm deinen Geist nicht von mir und so weiter. Aber wenn du richtig stehst und bemühst dich und Gott sieht, ob du willst oder nicht, das ist ausschlaggebend. Gott sieht, ob du willst oder nicht, nicht ob du kannst oder nicht kannst. Nein, ob du willst oder nicht. Und daran erkennst du an diesen Reaktionen, dass Gott bei dir ist, dass du Frieden hast, dass er dein Helfer ist und dass du vor Menschen keine Furcht hast. Weißt du, ein gutes Zeichen der Gegenwart Gottes ist Furchtlosigkeit. Furchtlosigkeit. Stehst da, rutscht mir den Puckel runter. Weißt du, die ständige Gegenwart Gottes bewirkt Glaubensmut in den ganzen Eventualitäten des Lebens. Weißt du, wenn du etwas Negatives zustößt oder du wirst überrascht oder bist zwar schockiert, erschreckst dich, aber du gehst nicht zugrunde, du sagst, ich komme mit Gott irgendwie hier raus. Gott wird mir helfen. Gott ist im Regiment. Er ist mein Herr. Gott war mit Jakob, als er vor Esau floh. Er hatte Angst, dieser Gauner, muss ich so sagen. Das ist er gewesen, hat seinen Bruder so ausgetrickst und seinen alten Vater belogen. Jakob war kein Heiliger. Und gerade in so einer Situation, wo kein Heiliger war, und da, wo er sich so misslich gefühlt hat, so unglücklich, ich habe betrogen, ich bin ein Lügner. Ich habe meinen sogar blinden Vater, meinen alten Vater betrogen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Und genau das habe ich nicht gemacht. Und in dieser Situation offenbart sich Gott. Er träumt von der Himmelsleiter, auch wenn er kein weiches Bett hat und Stein als Kissen hat, er träumt von der Gegenwart Gottes und die Engel Gottes gehen auf und ab. Weißt du, Gott ist bei ihm, 1. Mose 28, 12 bis 15. Und Gott sprach zu ihm, stell dir mal das vor, Gott redet zu dem Verbrecher. Gottes Gegenwart ist, und ich sag dir ganz gewiss, und ich möchte dir Mut machen, wenn du vielleicht dich heute schlecht fühlst, einen schlechten Tag gehabt hast und was über die Leber gelaufen ist. Ich möchte dir Mut machen, denk an Jakob. Gott hat sich seiner erbarmt. Gott ist mit ihm gewesen. Und Gott sagt, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und deine Nachkommen ewiglich. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie Staub auf der Erde. Ich muss es vorstellen. Dem Gauner gibt Gott Verheißungen. Und das ist die Gegenwart Gottes. Menschen, die unwürdig sind, die verdienen die Gegenwart Gottes. Die fühlen sich so. Ihr nicht. Ihr habt nichts verdient. Und dann sagt weiter der Herr, und du wirst unaufhaltsam dich ausbreiten in Westen, Osten, Norden, Süden. Und durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Durch dich. Gott. Du hast dich geirrt. Du hast den Falschen angesprochen hier. Aber nein. Gott sagt, ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin du auch gehst und bringe dich wieder zurück in dieses Land. Denn ich verlasse dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe. Ist das nicht Gott? Ist das nicht die Treue Gottes? Ist das nicht wunderbar? Also für mich schon. Diese Worte haben Jakob gestärkt, als er so ins Unbekannte ging, in die Ungewissheit. Das reichte ihm, da war er gut versichert, er wusste in allem, ich bin schlecht, aber Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Die Gegenwart Gottes war ihm zugesagt. Gott steht ihm bei. Gott sagt immer wieder seinen Kindern, hab keine Angst, ich bin da, ich bin da, ich bin immer da. Mein Arm ist nicht so kurz, dass er dir nicht helfen könnte. Und die Gegenwart Gottes übernimmt dann die Verantwortung für dich, so wie für Jakob. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, halte dich, lass dich nicht fallen. Wer in der ständigen Gegenwart Gottes lebt, der lässt sich nichts entgehen, der nimmt alles mit, was er mitnehmen kann. Und das war Jakob, der hat das Leben genossen in vollen Zügen. Der handelt nicht unüberlegt, der verzweifelt nicht. Der weiß, Gott hat versprochen, ich bin mit dir. Und ich werde dich zurückbringen in das Land deiner Väter. Du kommst dorthin, wo du herkommst. Seine Zusagen sind es, was die Gegenwart Gottes ausmachen. Und deshalb, ich mache euch Mut, nehmt die Verheißungen Gottes als bare Münze. Als bare Münze. Es gibt so viel Falschgeld unterwegs. Aber Wort Gottes ist bare Münze. Bare Münze. Die kannst du einlösen. Weißt du, und Gott offenbart dir jeden Tag neue Worte, neue Gedanken, neue Impulse. Josua Kapitel 1. Gott kam zu Josua und sagte, mein Knecht Moses ist gestorben. Mach dich also auf und geh den Weg, zieh über den Jordan, den ganzen Weg mit dem Volk durch das Land, das ich den Israeliten geben werde. Jeden Ort, halt dich fest, jeden Ort, an euer Fuß betreten wird, gebe ich euch, wie ich es Moses versprochen habe. Verstehst? Halt dich an die Verheißungen Gottes, an die Zusagen Gottes, wie ich euch versprochen habe, wie ich dem und dem in der Bibel versprochen habe. Du darfst diese Dinge für dich in Anspruch nehmen, an jedem Ort. Habe ich dir nicht befohlen, sagt Gott weiter zu Josua, sei mutig und sei stark, fürchte dich also nicht und hab keine Angst, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir auf allem, was du unternimmst. Stell dir mal vor, alles, was du unternimmst. Wenn du Holz hackst, Gott ist bei dir. Wenn du kochst, Gott ist bei dir. Alles, was du unternimmst. Vielleicht kannst du gar nicht kochen, aber plötzlich kriegst du die tollsten Rezepte zusammen. Dann mischst du ein bisschen und pulverst ein bisschen und tust ein bisschen und das wird recht werden. An jedem Ort, bei jeder Arbeit, vergegenwärtige das. Fang an, so zu denken, Gott ist bei mir. An jedem Ort. Du kannst dir das einbilden. Und vielleicht musst du es am Anfang einbilden. Ich habe meine Sünden bekannt. Ich habe wieder gut gemacht. Ich habe die Sache in Ordnung gebracht. Ich habe getan, was sein Wort gesagt hat. So. Und ich akzeptiere das, was er sagt. So sieh dich einfach versetzlich in der Gegenwart Gottes. Wir müssen einfach uns versetzen in der Gegenwart Gottes. Uns hineindenken, hineinversetzen. Denn mit Christus sind wir versetzt an himmlische Örter. In dem Augenblick, wo du Jesus an die Hand nimmst, zieht er dich nach oben. Gott ist mit dir. Ähnlich beim David. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und als er dann sein Reich abgibt an König Salomo, dann sagte zu Salomo, sei mutig und sei stark. Fürchte dich nicht, verzage nicht, denn der Herr, mein Gott, wird mit dir sein. Mein Gott wird mit dir sein. Kannst deinen Kindern weitersagen, deinen Freunden weitersagen. Mein Gott wird mit dir sein. Die Gegenwart Gottes können wir proklamieren und weitergeben. Mein Gott wird mit dir sein. Und er wird dich nicht erfahren lassen und dich nicht in Stich lassen. Er wird also dich nicht alarmen lassen, so. Oder dich nicht in Stich lassen, bis alle deine Arbeiten für das Haus Gottes ausgeführt worden sind. Er wird dich nicht in Stich lassen. Du wirst nicht lahm werden. Auch wenn du lahm werden willst und schlaff werden willst und einfach sagst, ich kann nicht mehr. Du wirst alles zu Ende führen. Das ist, was Gott das Gegenwart bewirkt, dass du eine Sache, die du angefangen hast im Glauben, auch im Glauben vollendest. So, Gott wirkt also praktisch, Gottes Gegenwart wirkt praktisch in unserem Leben, lässt uns nicht alarmen, lässt uns nicht in den Stich, bis die Arbeit vollendet ist. Also verliere Gott nie aus den Augen. Gott motiviert dich. Gott bringt dich ständig wieder auf Vordermann. Lebe bewusst also mit Gott. Gott, du hast A gesagt und du darfst auch B sagen. Gott ist mit mir. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen, haben wir am Sonntag gesungen. Nach unserem festen Glauben wird es geschehen. Immer wieder, da werden Berge überwunden, da werden Schwierigkeiten überwunden. Nach unserem festen Glauben, wir kommen durch. Gott hält die Treue zu dir, egal was es ist. Deine persönliche Entscheidung entscheidet, ob Gott gegenwärtig ist oder nicht. Du bist entschieden, Gott zu folgen und Gott wird auch entschieden sein, dir beizustehen. Moses hat gebetet, wenn dein Angesicht nicht mitgeht, dann führe mich lieber nicht dorthin. Aber er wurde dorthin geführt, wo er gar nicht gedacht hat, dass er hinkommt. Wenn du einmal anfängst, mit Gott zu gehen, wirst du nur staunen, was die Gegenwart Gottes alles vermag. Auch wenn du Umweg gehen musst in deinem Leben, du kommst ans Ziel. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, darum bin ich guten Mutes. Also das musst du selber machen. Guten Mutes, also stell dich hin, ich bin guten Mutes. Darum bin ich guten Mutes. Er wurde von guten Mächten wunderbar getragen, so wie Bonhoeffer sagt. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn ewiglich. Ich bin guten Mutes. Wo? In Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Bin guten Mutes. Und das ist ständig in der Gegenwart Gottes zu leben. Immer guten Mutes zu sein. Halleluja, Lob und Dank. Das Äußere macht nichts aus, die Umstände machen nichts aus. Du weißt, Gott ist bei mir, Gott ist bei uns. Ich bin zufrieden, dass Gott da ist. Mehr muss ich nicht wissen. Seine Gegenwart befriedigt mich, reicht mir aus. Er hat uns versprochen, ich bin da. Verliere Gott nicht aus den Augen. Weißt du, aus deinem inneren Bewusstsein. Halte es immer vor Augen. Der Herr ist bei mir. Ich bin guten Mutes. Ob du in Sorgen des Alltags bist, weißt du, die Sorgen, die kommen, die gehen wieder vorbei. Morgen hast du andere Sorgen wieder. Morgen kommt eine andere Rechnung. Andere Schwierigkeiten. Verliere Gott nicht aus den Augen. Durch die ganze Arbeit und den Stress. Durch die Überforderung, durch die Belastung, durch die Fehlgriffe, Fehltritte, egal, durch die Fehler deiner und anderer Menschen, ihre Fehler. Verliere Gott nicht aus den Augen. Gott ist bei mir. Ich bin guten Mutes. Das sind Vitamintabletten. Weißt du, verliere Gott nicht aus den Augen bei den Spannungen, bei allen möglichen faulen Gesprächen, dummen Worten und so weiter. Verliere Gott nicht aus den Augen bei in den Schwierigkeiten, Krisen, Katastrophen, Krankheiten. Wisse, Gott ist immer noch da. Ich bin der Erste und der Letzte und der Allerletzte. Weißt du, ich war tot und ich lebe. Oh Gott hat sogar den Tod überwunden. Und weil er ewig lebt, hat er Jesus aus dem Grab herausgeholt. Also verliere niemals den Herrn aus deinen Augen. Gott ist gut. Amen. Lass uns aufstehen, lass uns Gott preisen. Wenn auch steile und tragende Berge dir zum Ziel den Weg versperren, wisse, sei guten Mutes. Vater, ich danke dir, dass du die Deinen führst und dass du die Deinen leitest. Und wo heute Nachmittag Kinder Gottes in irgendeinem Engpass sind, irgendwo nicht mehr weiter wissen, keinen Überblick mehr haben oder einfach kein Loch mehr am Himmel sehen. Lass uns einfach an Jakob denken, lass uns an David denken, lass uns an Moses denken, lass uns an Josua denken, was die alles durchgemacht haben und wie du sie immer wieder hochgebracht hast. Herr, du bringst die Deinen auch immer wieder hoch, denn du bist mit uns. Gott mit uns sei unsere Losung. Vorwärts, Gloria. So haben deine Kinder gesungen, so haben deine Volk gesungen. Einfach mutig vorwärts, Gloria. Halleluja. Jesus, wir bleiben Sieger, auch wenn wir verlieren, auch wenn wir uns aufgeben, auch wenn wir versagen, auch wenn wir nicht weiterkommen. Herr, du bist immer noch auf dem Plan. Ich danke dir, ich lobe dich und ich preise dich in jeder Situation. Und ich danke dir für alles, was in unserem Leben kommt und was in unserem Leben zustößt. Herr, du bist es. Du bist es, der am Webstuhl sitzt. Du bist es, der alles plant. Und du bist der, einen roten Faden in unserem Leben einwebt. Ich bin mit euch. Und was können euch Menschen tun? Was kann euch der Teufel antun? Was kann die Welt euch antun? Was können die Bösen euch antun? Herr, ich weiß, du bist bei uns, eine schützende Mauer bist du um uns. Und derer, die bei uns sind, sind mehr als was bei der Welt und den Gottlosen ist. Der Teufel schützt niemand. Der Teufel verteidigt niemand. Aber du verteidigst die Deinen. Halleluja. Du bist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Können wir Amen sagen? Amen. Amen. Preis Gott.